AEW Revolution ist vorbei und natürlich haben wir auch die anschließende Dynamite. Wir haben es euch ja angekündigt am Dienstag. Wir werden heute natürlich darüber sprechen. Der Wisecan ist leider immer noch zur Arbeit, deswegen kann er heute nicht teilnehmen, ist aber hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei. Aber dafür natürlich an meiner Seite der Bodyguard Kato, aka der Mattes.
So ist es. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Champion Talk Universe. Ja, Revolution ist vorbei, Dynamite ist vorbei und ja, was soll ich sagen, außer Revolution war lang, war teilweise sehr anstrengend. Eine neue Season bei Dynamite hat begonnen, da gab es einige Änderungen und ja, über die wollen wir heute natürlich sprechen. Es sind 7 Zuschauer bisher hier. Bisher ist doch der Chat relativ ruhig. Trotzdem alle schön, dass ihr hier seid. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten gleich.
So sieht's aus. Wir fangen direkt an mit der Revolution Zero Hour. Hattest du die Zero Hour geguckt?
Nein.
Nein. Gut. Wir gucken mal. Also die Zero Hour war tatsächlich, muss ich auch wirklich sagen, nicht so besonders. Da konnte man ja gut drüber hinwegsehen und sie war vor allen Dingen, muss ich wirklich mal sagen, zu lang. Also ganz ehrlich, Leute, wenn man das bei anderen Veranstaltungen von der WWE kritisiert, dass man irgendwie einen Kickoff hat, der eine Stunde geht und man den auch auf eine halbe Stunde kürzen könnte, da hat sich dann AEW gesagt, ja, dann machen wir mal anderthalb.
Das macht sicherlich auf jeden Fall Laune.
Nein. Ja, es ist einfach zu lang. Ne? Also es macht in dem Moment einfach keinen Spaß. Es dauert zu lange. Und das ist eben genau das Problem. Also anderthalb Stunden sind für so einen Kickoff definitiv zu lang. Da muss man sich mal irgendwie was anderes überlegen. Vor allen Dingen die gesamte Zeit eigentlich immer nur René Paquette und RJ City da zu hören. Und RJ versucht sich dann immer so irgendwelche Witze aus den Rippen zu schälen, die dann auch immer nur so semi-gut funktionieren, wo ich immer so denke, mein Gott, also das ist schon so ein bisschen Phipps Asmussen-Style, ne? Nur halt nicht in so einer Roast-Frequenz. Ja, wir hatten Tony Skierbone dann noch stehen mit David Crockett. David Crockett Promotions, ganz klar, ne? Damals NWA und so weiter und so fort, hatten ja viele Wrestler unter Vertrag und hatte ja auch, ich glaube, beim letzten Match von Ric Flair war er ja auch kurzzeitig mal mit da und ihn holt man jetzt ja immer noch mal raus, um wieder dieses Oldschool-Feeling zu bringen und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass sie das deshalb machen, weil Tony es einfach toll findet, weil das irgendwie so mit seiner Kindheit war.
Ja, kam ja auch den ganzen Abend zuvor. Er war auch sehr, sehr happy am Ende dann bei Mena und war natürlich wirklich mehr gefreut als alle anderen. Also das war schon auch eher auch sein Abend ein bisschen. Also ja. vom Erlebnisfaktor her.
Ja. So, und also Tony Khan findet es halt toll und keine Ahnung. Ja, wir sehen Excalibur und Nigel und die kündigen natürlich alles an. Und es geht dann tatsächlich nach, ich weiß gar nicht wie viele Minuten, da müsste ich eigentlich gleich mal gucken, wahrscheinlich sehen wir gleich die Uhr eingeblendet, endlich los mit einem 12-Man-Tag-Match, das von der Zusammensetzung her eigentlich schon wieder überhaupt keinen Sinn macht. Private Party treten an, die ja irgendwie Heels sind, aber irgendwie auch nicht. Dabei ist aber Willie Mack, der definitiv Face war in den letzten Wochen. Jetzt auf einmal hängt er mit denen wieder zusammen. Das wirkt immer alles wie hier das 1995er Survivor Series Match auf mich, ja, wo man die Leute einfach irgendwie gewürfelt in ein Match geschmissen hat, in das Wildcard Match. Und so kommt das halt auch rüber. Und dann kommen die Brut um Jeff Jarrett und Jay Liesel und Satnam Singh und keine Ahnung. Ja, und auf der anderen Seite, weil wir für die ja nichts haben, steht die Bang Bang Scissor Gang. Und dann kommt Max Caster rein und verpatzt wieder seinen Rap.
Ist das jetzt sein Stick? Das ist ein Stick. Everybody needs a Stick.
Ja.
Oh Mann, ey.
So, und jetzt überleg mal, guck mal da oben auf die Uhr.
Ich sehe die Bilder bei uns in OBS nicht, also in VD und Ninja nicht.
Achso, Entschuldigung, ich habe sie
angehört. Ja, danke schön. Jetzt.
Ja, sehr gut. Wunderbar. So, also, Bei 90 ging diese Uhr los.
Oh Gott.
40 Minuten lang war es reines Gebrabbel. Es kommt überhaupt nichts. Und wie gesagt, ich kritisiere es ja beim WWE-Kickoff genauso. Es ist zu lang, Leute. Eine Stunde bei WWE, wo nur gelabert wird, wo man kein Match hat, um das zu unterbrechen, das ist einfach zu lang. Und selbst ein Match im Kickoff finde ich teilweise einfach zu wenig. Es ist einfach zu wenig, wenn wir jetzt 1,5 Stunden haben und dann 40 Minuten auf ein Match warten müssen, das auch echt unter Rampage-Niveau ist. Sorry.
Ganz ehrlich, das war wirklich, da war es wirklich so, oh scheiße, wir haben nichts für die Acclaimed, wir haben nichts für den Bang Bang Club. Ja, machen wir einfach 12-Man-Tag. Grund dafür finden wir schon irgendwann, keine Ahnung.
Ja.
Meine Güte, wirklich, es ist, das ging nicht wirklich auf, dass sie den Bang Bang Club und die Acclaimed zusammengebracht haben.
Ja, Mucke Ed Killensch sagt hier, ich meine, man kann es ja auch einfach skippen. Glaub mir, die meisten Sachen skippe ich da auch. Vor allen Dingen die Zusammenfassungstrailer skippe ich immer, weil die natürlich im Hauptevent ja nochmal kommen. Es kommen ja mittlerweile exakt dieselben Trailer. Früher war AEW, als sie nur mal um den Vergleich zu ziehen, vor 2 Jahren oder so war es, glaube ich, da hatte AEW, oder auch als sie angefangen haben, da hatte AEW einen halbstündigen Kickoff. Also eine halbstündige Zero-Hour. Und da waren in die Trailer, die sie eingebaut haben, noch einzelne Interviews von den einzelnen Leuten mit eingeflochten, die extra für den Pay-Per-View eingesprochen wurden. Das war cool, weil ich einfach dachte, yo, jetzt kommt noch mal was Neues. Jetzt wird die Fehde noch mal ein bisschen angefacht. Die Leute können noch mal zeigen, wie ihre Mic-Skills sind und so weiter und so fort. Und das ohne nervös sein zu müssen, vor einem Live-Publikum zu sein. Erstmal ist das smart. Ich glaube auch, dass Cody damals dafür verantwortlich war. Das wirkte nämlich alles ziemlich nach ihm so. Eine der geilsten Promos war zwischen Cody und Darby damals, wo Cody dann eben auch klargemacht hat, warum Darby heute Abend nicht gewinnen wird. Die Promo war der Hammer. Die war richtig, richtig, richtig gut. Es war eine gute, besonnene Heel-Promo von Cody. Und die war stark. So, und das fehlt halt momentan alles. Es ist mittlerweile der schlechte Abklatsch von WWE. Und das ist einfach, es ist lahm.
Ja, das ist hier richtig lahm. Ich glaube, das Match war auch nichts, oder?
Nein, das Match war gar nichts. Es ist halt einfach die gesamte Zeit nur ein Spießrutenlauf, ein Ablauf. Wir sehen es hier, der Sesame Timbers kommt irgendwann, dann kommt Jeff Jarrett rein. Dann müssen sie den Strut Walk zeigen, weil der vom Publikum natürlich ausgebuht wird. Also machen alle mit. Das weiß halt jeder so mittlerweile. Und das ist eben genau das Ding. Ja, Willie Mack hält es dann so ein bisschen oben, aber weiß, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass Willie Mack gar nicht wusste, warum er in diesem Match steht. Und das weiß ja auch kein anderer. Weil ich glaub, er wusste es wirklich nicht. Nein, und es wird auch nicht erklärt. Es wird ja nicht mal erklärt, was hat denn Willie Mack bisher mit Private Party zu tun gehabt? Wir haben doch alle Shows gesehen, außer Ring of Honor. Ich weiß nicht, ob es bei Ring of Honor beschlossen wurde, aber bei AEW nothing. Es gab nichts dazu, dass die überhaupt mal irgendwie miteinander Berührung hatten.
Stark.
Ja. So, und dann gingen natürlich auch so ein paar Abläufe, gingen ein bisschen hin und her. Dann kam irgendwann Satnam Singh rein, musste erstmal zeigen, wie hammerstark er ist. Dann gab es den Hot Tag von Billy Gunn, das Übliche also. Dann wurde der ausgekontert von Willie Mack. Sie haben versucht, mit Private Party dann Billy Gunn irgendwie zu isolieren und eliminieren. Der hat sich aus dem Ring gerollt. Irgendwann war Willie Mack alleine im Ring. Und dann tauchte plötzlich Switchblade hinter ihm auf und zeigte Blade Runner. 1, 2, 3, das war's.
Ja.
12 Minuten 24.
Kann man hier von richtigen Gewinner reden? Oder eigentlich ist es...
Ja, es war ziemlich belanglos. Es ist auch, es war halt einfach auch nichts Besonderes. Ne? Es war ein bisschen langweilig und keine Ahnung. Und danach dann auch wieder super strange. Dann stellt sich halt, oder was heißt super strange? Eigentlich macht es ja Sinn. Jay White stellt sich hin und lobt das Publikum und sagt, jo, wir haben hierauf Bock und darauf Bock. Und eigentlich sollten wir auch mal gucken, wer wieder auf welche Titel geht. Ne? Ich kann mir auch noch vorstellen, wieder auf den World Title zu gehen und bla. Dann sagt er halt auch noch, heute ist die letzte Nacht von Sting und die Fans freuen sich und keine Ahnung. Es ist eine Promo, um die Show anzufeuern und zeitgleich eine Face-Promo.
Ja,
Moment.
ja.
Was erstmal okay ist, weil die Bang Bang Scissor Gang ja over ist beim Publikum und Face worked. Und das macht auch Sinn.
Ja, Betonung glaube ich hier auf noch Face worked. Foreshadowing.
Findest du? Und
Ich ja, schon.
jetzt würde der Y-Scan natürlich wieder sagen, ja, aber bei AEW gibt es keine Heels und Faces. Ja, genau. Und das ist immer das Problem. Das ist das Problem, dass man halt in keiner Weise weiß, für wen soll man eigentlich dauerhaft sein. Und das ist auch immer ein Problem fürs Publikum. Und das Publikum bejubelt dann immer nur noch die Leute, die sie dann halt irgendwie bejubeln wollen. Vollkommen egal, was sie tun. Und das macht's halt nicht. Das funktioniert für die Stories nicht. So.
Absolut nicht.
Dann sind wir Backstage mit Lexi Nair und die steht da mit Doc Samson. Ja, er heißt Doc Samson. So, und Orange Cassidy steht dann da und sagt, ja, und dann meint sie irgendwie, ja, du bist ja kaputt und keine Ahnung. Und dann sagt er, ja, ich bin doch schon seit einem Jahr kaputt irgendwie. Ich mache doch immer nur, ja, keine Ahnung. So, und dann sagt er zu den Best Friends, ja, haltet euch heute mal raus. Und die so, ja, okay. So, gibt es eine Promo zu Pack? Es ist jetzt.
Ah, den gibt's auch noch, oder wie?
Ja, den gibt es auch noch. Der hat jetzt mal wieder irgendwie gesagt, jo, ich stehe mal auf oder wie auch immer. So, ja, ich bin jetzt wieder da. Es gibt wieder so eine Rückwärts-Promo, ja, und es steht auf seinem Shirt Bastard, weil er es wahrscheinlich mit R nicht schreiben darf oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, und es ist wieder so ein Video, das eigentlich ganz okay ist. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt schon drei oder vier von diesen Rückkehrvideos von ihm gesehen. Er war so oft verletzt schon.
Ja, aber
Alter.
jetzt war er auch nur ein Match da und also und dann war er schon wieder weg.
Ja, guck mal hier, Heinrich Hinkel schreibt es auch, Pack war verletzt. Ja, genau, habe ich ja gesagt. Viermal haben wir jetzt so eine Promo schon gesehen. Alter Pack, please stay healthy. Ja, es ist halt einfach wichtig so. Ich bin auch der Meinung, dass Pack eigentlich ein guter Worker ist. Er sieht nach was aus, er ist shredded, er ist fuck. So, mit ihm kann man was machen. Aber dieses ganze Hin und Her, und wenn er sich dann immer wieder verletzt, dann lass das einfach irgendwann mal bleiben. Dann hört mal auf mit diesen Promos im Vorfeld. Dann lass ihn einfach irgendwann bei irgendeinem Match rauskommen, um möglichst schnell eine Fehde für ihn einzuleiten. Wenn er sich jetzt schon wieder verletzt, dann würde ich tatsächlich auch mal an Packs Stelle darüber nachdenken, zu gucken, was bei mir eigentlich gerade so geht und ob das wirklich noch das Richtige für mich ist. Vor allen Dingen, wenn das eventuell auch noch, ja, wenn das auch noch sch schwerere Verletzungen werden. Oh, wunderbar! Hier ist Peppy the Dog. Grüße. Mit dem habe ich nämlich gestern Abend gequatscht. Peppy habe ich schon vor einigen Jahren abonniert. Möchte ich mal ganz kurz darauf hinweisen, denn Peppy the Dog hat gerade offiziell den WWF WrestleMania Soundtrack vom Amiga auf seinem Kanal online gestellt und auch viele andere Retro-Games. Also guckt gerne
Ja,
mal auf seinen
geil.
Kanal. Ja, ich hoffe, Peppy hat uns natürlich auch abonniert. Ich mache mal gleich den Abo-Button hier an. So, aber ja, guckt gerne mal auf seinen Kanal. Der hat, wie gesagt, viele alte Super Nintendo, Amiga Games und sonst irgendwie was da. Aber nicht jetzt, jetzt seid ihr hier.
Ja,
So.
genau so ist es.
So, und dann kommen wir zum nächsten Match. Und das war eins der wenigen Matches, wo ich tatsächlich sagen musste, das hatte ja wirklich eine Story.
Ja,
Ne?
wollte ich gerade sagen, das hat doch sogar eine Storyline.
So ist es. So, Chris Statlander und Willow Nightingale treffen auf Julia Hart und Sky Blue in der Zero Hour und Willow kommt raus und Chris Statlander danach mit Stokely Hathaway, dann kommt Sky und dann kommt natürlich mit dem extra Auftritt die amtierende TBS Women's Champion Julia Hart, die vielleicht den Titel auch mal wieder verteidigen könnte. Ja, und es
Oh
gibt.
ja, kommt ja bei Rampage jetzt.
Ja, kommt jetzt bei Rampage, genau. Ja, und dann Chris Statlander wird natürlich erstmal stark dargestellt, ne, zeigt dann hier auch einen Body Slam und so, dann gibt es hier Double Suplex und bla. Und dann, ja, irgendwann kommen dann eben Sky und Julia, die dann so ein bisschen, ja, bisschen unfair worken und Stokely ist die gesamte Zeit mit am Kommentatorenpult. Das hier fand ich gar nicht schlecht. Der Kick von Sky sah gut aus. Willow hat den gut verkauft. Dann, was irgendwie nicht so richtig passt, ist halt, wenn dann irgendwie so ein kleines Mädel wie Sky Blue versucht, einen Suplex gegen eine offensichtlich deutlich schwerere Willow Nightingale zu zeigen. Und die konnte das mit dem Small Package.
Das ist ja im Grunde fast so, als wenn eine Wrestlerin wie, ich weiß nicht, zum Beispiel Riho, einen German Suplex bei einem, ich weiß nicht, wie Chris Deadliner versuchen würde. Das wäre auch komplett hanebüchen, oder?
We get to that later. So, also was ich halt hierbei irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, ist es nicht grundlegend das Problem, dass eine Willow Nightingale ein Small Package zeigt. Aber gerade hier, die Dominanz war doch ganz klar bei den Faces, weil sie schwerer und stärker sind. Wenn Sky Blue versucht, sie auszuheben, kontert doch eine Frau wie Willow nicht mit dem Small Package. Dann kontert sie doch mit dem Gegen-Suplex. Das macht auch viel mehr Sinn. Es macht auch für den Hot Tag einfach viel mehr Sinn. Aber naja, gut, wie dem auch sei, dann kam halt, ja, die beiden sind dann miteinander kollidiert, weil Willow dann aufgepasst hat. Und dann gab es den Hot Tag. Chris Deadlander kommt rein und macht den Hulk Hogan mit den beiden. Ja, nimmt sie an den Köpfen. Pow! Da habe ich gesagt, wuh! Oldschool Wrestling, geil. So, schön. Und dann wollte sie auch den Chris Canyon aus der Ringecke machen mit dem Double Back Elbow. Das ging nicht so gut. Der hat nicht so gut getroffen. Dann hat sie noch so einen Independent Move gezeigt, ja, wo sie die beiden Mädels zusammengeschmissen hat und der einen dann, also Sky Blue in diesem Fall, einen Leg Sweep verpasst, damit sie dann gleichzeitig Julia Hart einen Downward Spiral verpasst. Ich halte dieses Manöver immer für dumm, weil für so einen Downward Spiral musst du den Gegner schon klar festhalten. Und wenn du einen Partner hast, dann machst du das in der Regel nicht. Das ist ein Move, der sieht cool aus, aber von der Logik her ist er vollkommener Schwachsinn.
Kann man durchgehen lassen trotzdem.
Ja, draufgeschissen. So, dann gab es eine heftige Senton, wo, glaube ich, Chris nicht weit genug abgesprungen ist. Auf jeden Fall ist sie komplett auf dem Rücken gelandet, wie wir hier sehen. Ja, da habe ich auch gedacht, da waren die Wirbel wieder drin. So, und dann gab es den Cannonball in die Ringecke gegen Sky Blue. Es gab einen Superplex, glaube ich, war das, ne? Nee, normaler Superplex, glaube ich. Und ja, dann gab es ein bisschen Schlagabtausch. Dann hat Julia Hart, also ich weiß nicht, entweder sie wollte ihren Arsch in die Kamera halten, sie hat unfassbar lange auf dem Top Rope gebraucht, ich weiß nicht warum, um dann diesen Move hier zu zeigen, den Moonsault, hat aber nicht sollen sein, trotz alledem. Dann ist Sky Blue mit dem Missile Dropkick auf die draußen stehende Willow gesprungen und ja, innen drin gab es dann die Double Clothesline von Statlander und dann gab es irgendwann den Pounce von Willow gegen Sky, die dann auch quer durch den Ring geflogen ist. Ist ja auch klar, sie wiegt ja auch nichts. Und es gibt am Schluss den Dr. Bomb. Und damit haben Statlander und Willow gewonnen, was ich auch in Ordnung finde, weil so kann man natürlich Number One Contender auf den Titel von Julia Hart irgendwie bestimmen. Die Story ist nichts Besonderes, aber sie ist wenigstens mal konsequent.
Es wird mal durch die Shows durcherzählt, ganz genau, so ist das.
So, und Sky, Entschuldigung, Willow winkt dann noch Julia Hart, die unten schmollt. Und Stokely macht dann noch ein paar Witzchen in ihre Richtung. Und ja, das war's dann. Dann kam noch 7 Minuten 50 lang Gebrabbel über den Main Event und so weiter und so fort. Das habe ich dann auch in großen Teilen dann geskippt. Ich habe mir ein bisschen angehört, was René Paquette und RJ City zu sagen hatten, aber es war halt hauptsächlich ein Zusammenschnitt und der Zusammenschnitt, der kam dann ja später auch nochmal vor dem Match. Deswegen habe ich mir das in dem Moment nicht gegeben. Also ganz ehrlich, wer jetzt den Pay-Per-View noch nicht geguckt hat, jetzt natürlich, wie gesagt, die Spoilerwarnung, aber die Zero Hour könnt ihr euch eigentlich fast komplett schenken. Das Match hier war okay. Für die Story ist es okay. Aber der Rest war halt nichts. So, dann gehen wir rüber zu Revolution.
Jo, so ist das. Sold Out Arena, glaube ich.
Habe ich auch gelesen, ja. Ja, wir sind natürlich in der Gas South Arena in Atlanta, Georgia. Und ja, die Arena war sold out angeblich. Ich habe aber keine Zahlen. Hast du Zahlen gefunden, Mathis?
Un momento, ich schaue gleich, ob ich hier wo Zahlen habe.
Das ist
Kannst
wunderbar.
ich schaue gleich einmal.
So, ich fange aber schon mal an. Wir fangen an mit dem TNT Championship.
Habe ich
Ja?
schon.
Ja.
Hier steht rund 16.280 Zuseher.
Ja, das ist ja erstmal vollkommen in Ordnung. 16.200, das ist ja erstmal in Ordnung für AEW. In den letzten Wochen und Monaten hatten sie ja gerade bei ihren Weeklies sehr zu kämpfen, auch die Hallen voll zu kriegen. 16.000 ist ja für ein Pay-per-View erstmal gar nicht so schlecht.
Jo.
So. Ja.
Und dann.
So, hier schreibt Heinrich Hinkel: Zu viele Titel, zu lange Shows, zu viele Wrestler ohne Einsetzung, zu wenig langfristige Stories. Ja, verstehe die Kritik, aber trotzdem schaue ich AEW lieber wie die WWE. Also, zuallererst, es heißt natürlich als die WWE. Ich will das nochmal festhalten. Ja, es ist ein ungleicher Komparativ und alles, was anders ist als was anderes, wird als. Mein Haus ist größer als deins. Mein Haus ist genauso groß wie deins. Also schaust du es lieber als die WWE. So, das ist das Erste. Aber das Zweite ist, Heinrich, keiner will dir das absprechen. Ja, es geht mir nicht darum, hier irgendwie den Messias zu spielen für Leute, die unbedingt AEW gucken wollen und ich will es denen ausreden. Das ist doch Quatsch. Ja, wenn du Spaß daran hast und irgendwie merkst, jo, das reicht mir eigentlich. Mir reicht es, dass Leute irgendwie nur Dream-Matches führen. Mir reicht es, dass da keine Storys sind. Mir reicht es, dass teilweise einfach sinnlos hin und her gebrabbelt wird oder Leute aufeinandertreffen. Ist das in Ordnung? Ja, es ist überhaupt kein Problem. Und wenn da Leute dabei sind, wo du einfach sagst, jo, den Wrestler finde ich einfach gut, den möchte ich gerne supporten oder sonst irgendwie was, ist das auch vollkommen okay. Ich sage ja auch, wir haben nie was anderes gesagt. Konkurrenz belebt immer das Geschäft und es ist für die Wrestler immer gut. Ja, es ist immer gut, ein Auffangbecken zu haben, wenn es mal bei WWE nicht mehr so läuft. Gerade in der Zeit von Vincent Kennedy McMahon habe ich das immer gesagt und ich fand AEW auch eine Zeit lang geiler als bei WWE. Nur, es gibt doch auch einen Grund, warum selbst ein Dave Meltzer mittlerweile da sitzt und dann irgendwie sagt, jo, die WWE oder der Booker of the Year ist mittlerweile irgendwie Triple H, weil, tut mir leid, aber das läuft halt einfach nicht. Und Triple H hat es halt einfach umgedreht. Es ist nun mal
Ja,
so, ne?
so ist es. Und Pepe Dog schreibt es auch, Geschmäcker sind verschieden und das ist auch richtig so. Und wir können ja vorausschicken, wir werden hier nicht alles scheiße finden. Also ich zumindest nicht. Wir werden hier ganz normal wie immer natürlich unsere Kritik anbringen, weil es sind natürlich auch, Heinrich, du hast natürlich auch die Sachen angesprochen, die uns stören, aber es wird auch hier Sachen geben, wo wir sagen, hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar richtig gut.
So. Aloha schreibt, ich bin hier, damit ich AEW gerade, ja, dass ich AEW, sag mal Leute, so, damit ich AEW gerade nicht schauen muss, danke für die Reviews. So, und da habe ich halt sehr gerne und ja, absolut. Absolut, genau deswegen machen wir es ja auch ein Stück weit. Ne? Wir machen es natürlich auch, klar, wir geben unsere Meinung preis, aber es geht eben auch darum, dann irgendwie mal zu gucken und zu analysieren. Und es ist einfach ein Hobby so und es macht mir auch immer noch Spaß. Ja, wenn mich AEW so hammerhart ankotzen würde, dass ich jeden Tag denke, habe keinen Bock mehr, dann würde ich es nicht gucken. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch eventuell eine kleine Pause einlegen. Nächste Woche bin ich nämlich nicht da und dann machen wir da mal eine Woche Pause. Und übernächste Woche bin ich auch nicht da. Da werde ich natürlich auch mal eine Pause von AEW machen müssen. Das ist dann eben so. Aber nichtsdestotrotz, ich werde natürlich trotzdem versuchen, irgendwie die Shows so im Blick zu behalten. So, jetzt geht's
Also,
aber los mit.
und ganz kurz, und außerdem sind wir auch hier natürlich, um auch den Nachwuchs zu fördern. Stichwort Nachwuchs, NXT Superstar Blue Dragon ist auch wieder hier.
Ja, wunderbar. Das
Ja.
finde ich richtig gut. Genau. Wir müssen ja auch die jüngeren Wrestling-Fans mit ja, an die Basis bringen. So, und wir haben Daniel Garcia und der ist der Herausforderer auf den TNT-Titel und den hält dieser Mann hier, The Patriarch, Christian Cage, der mit seiner ganzen Sippe zum Ring kommt. Also mit Mama Wayne, Nick Wayne. Und Killswitch, aka formerly known as Luchasaurus.
Ja, einer der besten Heels, die AEW zurzeit hat. Und ich dachte mir so, ey, die Crowd ist voll auf der Seite von Garcia. Sie buhen Christian Cage aus. Wir haben hier perfektes Face-Heel-Setting. Absolut. Und was macht Daniel Garcia als erstes?
Den schon Fehler.
Weil dann dachte ich so, Alter, wir haben 5 Minuten in der Hauptshow und schon passiert die Scheiße. Er reißt dem Referee den Titel aus der Hand. Wirklich. Gut, nicht, dass er ihn locker nimmt. Und posiert damit. Und ich dachte mir so, Alter, du verdammter Vollidiot. Du bist gut. Face. Du bist Face, verdammte Axt. Und du bist kein Heel. Alter.
Und ich fand das voll gut, weil ich dann zu Ken sagte, ja, jetzt hat er mit dem Titel posiert, also verliert er. Und so ist es. Wunderbar.
Ah. Ja. Match hat gut angefangen. Es gab ein bisschen Mat-Wrestling. Garcia wurde stark dargestellt. Christian Cage hat seine Heel-Rolle top erfüllt, weil er einfach auch zwischendurch rausgegangen ist und dann zu seiner Family gegangen ist und auch den Kameramann gesagt hat, ey, Alter, verschwind mal hier. Das ist gerade ein Familienmeeting. Hat Heel-Moves gezeigt und Alter, so hat man es, finde ich, auch richtig gut dargestellt.
Ja, das war in Ordnung für einen Opener, absolut. Das Publikum steht halt hinter Daniel Garcia. Ob das Tanzen nun albern ist oder nicht, das kann man dann für sich selber entscheiden. Hier, Bastian sagt gerade, ich würde mir im Jahresverlauf Christian als GM wünschen. Ja, ich würde mit. Jetzt guckt mal alle immer, bevor ihr was in Chat schreibt, noch mal kurz nach.
Gordon, ich glaube, du wirst heute noch rotieren. Ich glaube, die schreiben es einfach mit Absicht an Eis.
Ja, genau. Hallo! Ja. Irgendjemand hat letztens versucht, Pinocchio zu schreiben und er hat es wirklich so geschrieben, wie man spricht. P-I-N-O-K-I-O. Pinocchio.
Pistazio ist.
Da habe ich auch nur gedacht, mein Gott. So, Christian, also, Christian als GM. AEW braucht einen General Manager, ne? Das ist einfach wichtig. Das sehen wir auch hinterher bei Dynamite wieder, weil es halt auch wieder so schlecht umgesetzt ist. Aber Christian spielt hier den Heel und das ist auch in Ordnung. Er tut erstmal so, als wenn sein Fuß kaputt ist. Dann geht Daniel auf ihn zu, er kriegt den Augenstecher ab. Dadurch kriegt Christian dann die Oberhand. Und post natürlich in der typischen AEW-Pose. Und dann wird Daniel natürlich irgendwann so wütend gemacht von Christian, dass er ausrastet. Da gibt es tatsächlich einige Kicks auf den Stuhl und so weiter und so fort. Daniel schafft es dann, sich erstmal hochzupowern. Irgendwann wird dann Daniel wieder von Christian überwältigt, aber zieht sich heraus, versucht den Ankle Lock und dann gibt es einen Chokeslam von Killswitch. Es gibt den Splash von Christian, das reicht allerdings nicht. Und jetzt kommt die erste Situation, die ich nicht gut fand im Match, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Killswitch ist halt nun mal das Muscle der Patriarchy. Und es schickt sich einfach nicht, wenn ein Matt Menard dann plötzlich der klare Undercard ist. Matt Menard gewinnt nichts. Ja, das ist eben genau das Ding so. Das wäre so, wie wenn, keine Ahnung, du hast einen Kane oder, Kane ist vielleicht zu hoch gegriffen für Killswitch. Aber nehmen wir jetzt einfach mal irgendein Standard-Powerhouse irgendwie aus den 90s und da kommt dann plötzlich so ein Virgil an. Ja, möge er in Frieden ruhen, in Memoriam, immer noch bei uns auf dem Kanal natürlich. Und der attackt ihn dann und schafft es irgendwie, ihn aus der Halle zu vertreiben. Das ist halt einfach, tut mir leid, aber das haut nicht hin. Dafür ist Matt Menard einfach nicht der richtige Mann. Und wenn er das macht, dann sollte er das mit irgendeinem Stuhl machen oder sonst irgendwie was.
So. So ist das.
Ja, dann Christian humpelpumpelt dann nach vorne, wollte den Spear zeigen, das hat nicht geklappt, deswegen gab es einen Piledriver.
Der fand ich richtig gut.
Ja, den fand ich auch richtig gut. Und dann gab es den Jackknife Roll-Up, dann hat aber Nick Wayne hinterher eingegriffen, hat dann, während Mama Wayne die Referee abgelenkt hat, hier den Stunner übers Top Rope gezeigt und das war auch vollkommen okay. Und letzten Endes gab es dann den Killswitch gegen Daniel Garcia. Pin and Win für Christian Cage und damit natürlich weiterhin der TNT Champion.
Und ich glaube, das haben auch wir alle so getippt. Und
Ja, gute Frage. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz das Tippspiel aufmachen. Gut, dass du mich
ja, während du
erwähnst.
das aufmachst, sage ich auch so, war auch absolut richtig, weil eben Christian Cage jetzt der Top-Heel ist. Und er schafft es, den TNT-Titel wieder richtig gut darstellen zu lassen. Und das geht auch noch weiter dann bei Dynamite. Ja.
Das
Blue
ist.
Dragon fragt hier noch kurz, welcher Finisher ist euer Lieblingsfinisher? Wieder das
Ja.
Gleiche wie mit den Lieblingswrestlern. Ich habe viele, die mir gut gefallen. Also ein gut durchgeführter Spear schaut immer großartig aus. Ich fand auch ganz klassisch vom Taker den Tombstone Piledriver immer eine mächtige Waffe. Und auch ganz ehrlich, weil er halt auch so protected war, fand ich den One-Winged Angel von Kenny Omega eigentlich eher lange Zeit ganz gut.
Ja.
Jo.
Ja, also es gibt einige Finisher, die definitiv was machen und auch was können. Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich halte das auch immer für schwierig. Aber ich mag Finisher, die nach was aussehen und ja, wo man dann auch. Ich mag auch Finisher, also so ein RKO mag ich auch immer noch, weil man den gut irgendwie präsentieren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier an die Finisher denke, muss ich sagen, Eddie Kingstons Uraken ist mir persönlich zu langweilig. Und ja,
Der Schneider.
Brian Danielsons Busaiko Knee, wenn es gut aussieht, ist das in Ordnung. Und ja, den LaBelle Lock, das ist okay.
Da haben wir ja einige Finisher, dazu kommen wir dann später noch, wo ich dachte mir so, der hat so viel, Stichwort Will Ospreay, der hat so viele geniale Moves und dann ist es ein Vorarm,
Der
mehr oder
Hidden
minder.
Blade,
Hidden Blade, ja, komm, hör mir auf
ja, der
jetzt.
ist auch ein bisschen Hidden Blade. So, ja, dann ist Lexi Nair backstage und ja, fasst noch mal kurz zusammen, worum es hier ging mit Bryan Danielson und Renee Paquette ist bei Eddie. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt irgendwie so aufziehen wollten, dass das wie ein echterer Kampf.
Wollten sie, glaube ich, es hat so gewirkt ein bisschen.
Ja. Nee,
Und
der Stirnacken-RKO gegen Seth war natürlich totaler Bullshit.
den fand ich großartig.
Ja, so ein Schwachsinn. So, naja, egal. Dann ist Eddie, ja, geht's los und ich muss tatsächlich sagen, ich finde das Match nicht besonders toll.
Also mein Problem mit dem Match war, dass es sehr erzwungen irgendwie sich anfühlte. Man probierte zwar irgendwie eine Story zu erzählen, Danielson hat es auch irgendwie versucht, Eddie Kingston hat es auch irgendwie versucht, aber es hat null geklickt zwischen den beiden.
Ja,
Das war komisch.
ich glaube, es sollte auch unsauber aussehen, wie halt so ein Shoot-Fight oder wie auch immer. Aber dadurch weiß ich nicht. Ich fand auch nicht, dass die Crowd so richtig gut drin war, weil das Problem, glaube ich, einfach auch ist, dass die Crowd halt auch irgendwie keinen Bock hat, irgendwie Bryan Danielson wirklich auszubuhen. Dafür kamen einfach zu häufig die Yes-Chants. Aber in dieser Storyline hat er sich wie das absolute Oberarschloch benommen. Und das war eigentlich gut. Er könnte perfekter Heel sein und es funktioniert halt einfach nicht. Und
Ja.
es war in großen Teilen einfach ein Brawl, muss man halt einfach so sehen. Ne? Es sind Chops, es sind Punches. Dann gibt es irgendwann mal so ein Saito-Suplex. Dann ja, bringt Danielson ihn mit Haltegriffen auf den Boden. Dann kommt eines der wenigen Manöver, die Kingston halt wirklich gut beherrscht. Das ist dann so der Fallaway Slam. Und dann soll der Stretch Plum kommen, aus dem kommt dann Danielson raus. Es gibt den Dropkick in die Ringecke. Es gab einen Superplex, glaube ich, war es.
Das war, ich glaube, das war so ein Super Power Slam.
Ah ja, genau.
Ja.
So. Und ja, keine Ahnung, ne? Dann wollten sie, dann kam hier kam halt der.
Armbar, glaube ich, irgendwie, oder ein
Nee, es ging, glaube ich, um
Modified.
den Fingerbreaker, oder? Er hat doch da die ganze
Ja,
Zeit
stimmt, da hatte
dann.
ich da nur die Finger drin, dann kam das Busaiko Knee. Hat natürlich nicht gereicht. Ich glaube, dann kam die Armbar und dann kam eben die Kicks. Und das war eine Aktion, wo ich mir auch dachte, so Selling Anyone, weil während, glaube ich, Dennis die Kicks durchgeführt hat, hat sich Kingston da sein Top ausgezogen. Wo ich mir auch dachte, so, ey, du bekommst gerade harte Kicks von Danielson ab.
Ja.
Da sich nebenbei das Top auszuziehen, zu sagen, okay, du gehst jetzt in den Super Saiyajin-Modus, weiß nicht.
Ja, dann wollte Danielson auf ihn zurennen, läuft aber direkt in eine Clothesline. Was das genau sollte, weiß ich auch nicht. Dann gab es eine Powerbomb, dann gab es den Pin von Eddie und tatsächlich den Sieg, ob man es glaubt oder nicht. Und ja, genau, gebt mal mit, mehr Daumen! Wir brauchen die Daumen. So, ja. Und Brian bricht dann zusammen. Den Shot hier fand ich gut. Der war gut eingefangen von der Kamera, so, ne, dass er da vor dem Continental Crown oder Titel kniet und es nicht geschafft hat. Und dann sagt Eddie, ach, weißt du was, du musst mir gar nicht die Hand schütteln, ich habe keinen Bock auf deinen Scheiß. Und dann sagt Danielson halt, nee, nee, du warte mal hier, ne? Und dann will er ihm die Hand reichen und dann verarscht er ihn nochmal. Das fand ich wieder gut von Danielson, ne? Der Wichser einfach. Aber dann gibt es den Handshake und dann raced er auch den Arm.
Ausgehend da, also zwei Sachen. Ausgehend davon, was bei Dynamite passiert, macht das Sinn. Und weißt du, was auch Sinn gemacht hätte? Wenn sie die Promo, die sie dann Backstage eingefangen haben, die mal wieder, glaube ich, nur bei Facebook war, gebracht hätten. Denn da gab es wirklich eine honest, reale Backstage-Promo zwischen Danielson und Eddie Kingston, die sich auch echt angefühlt hat und die auch gut war.
Ja.
Aber natürlich hat man das mal wieder nicht in der Show, weil man ist ja die Erwachsenenliga, man hat eine Wrestling-Show, also soll es gefälligst durchgehend Wrestling geben, nämlich über 5 Stunden. Und dafür hatte man keine Zeit. Und das ist schade, weil das hätte nämlich auch erklärt, warum Danielson das macht, was dann später bei Dynamite passiert.
Genau. Ja, ist ein bisschen, wie gesagt, ist ein bisschen problematisch. Für mich ist es halt immer so, es macht halt für mich keinen Sinn, dass Danielson einfach der mega Oberarsch in der Storyline ist und der Heel und keine Ahnung. Und am Ende, wenn dann jemand ihn besiegt hat, dann ist er auf einmal ein Face. Und feiert den anderen auch noch, den er vorher als kompletten Bum bezeichnet hat. Das wirkt immer so ein bisschen halbgar. Also entweder es passt halt vorher nicht, dass er die Leute halt hardcore beschimpft oder später dann, dass er dann sagt, ah ja, jetzt sind wir halt total quitt.
Ja. Es ist generell irgendwie schwierig, Dennis, glaube ich, auch eigentlich nur aufgrund seiner Historie wirklich als absoluten Heel zu sehen, vor allem eben bei einer Crowd wie der AEW-Crowd, die ja eigentlich gerne nur die bejubeln, die gerade halt da sind.
Ja, genau.
Und oh jetzt, Gott. Ja, und Aloha 86 turnt der BCC jetzt nun wieder einmal, oder was? Dazu kommen wir. Das war auch so ein Ding.
Ja, das ist eben auch so ein Problem. Der Blackpool Combat Club will sich ja, also so möchte gern mäßig irgendwie hinstellen, von wegen, ja, wir gehen halt gegen alle. Wir sind sowas wie die Generation X oder keine Ahnung. Es wirkt nur einfach nicht. Ne? Die X war eine ganze Weile lang halt auch Heels und irgendwann sind sie halt Face geturnt. Das ist nun mal so. Ja, und das Publikum kann sich sonst nicht darauf einstellen und dann wissen sie auch irgendwann nicht mehr, was soll man hier machen?
Ja, was soll man hier machen? Das habe ich mich bei diesem Match auch gefragt, denn man sagt immer, ja, man muss ihm nur genau hinschauen, um die Storylines bei jedem Match zu verstehen. Und jedes Match hat eine Storyline. Nein, nein, dieses Match hatte keine Storyline. Die Storyline, dass man Wardlow auf den AEW-Titel schicken will, die hätte man auch in diesem Four-Way-Meet-Match machen können. Aber man hat gesehen, oh scheiße, wir haben ja doch ein paar mehr Wrestler zur Verfügung, vor allem Chris Jericho, der sollte auch mal wieder reinkommen. Ja, dann machen wir halt einfach einen Scramble. Und noch etwas, weil es gibt ja jetzt auch bei Raw ein Gauntlet-Match, um den Herausforderer gegen Gunther herauszufinden. Und da kamen schon wieder die Kommentare, ja, WWE kopiert das ja jetzt von AEW, das war ja das Gleiche, wie wir es hier jetzt sehen mit Lance Archer und so weiter. Leute, das, was bei Raw passiert ist, dieses Gauntlet-Match, hat Adam Pearce im Detail beschrieben, warum die einzelnen Leute drin sind und was sie für eine Historie haben in Bezug auf Gunther.
Absolut.
Hier hat man ein paar Fleischklopse, ein paar Cruiserweights, die dann am Anfang des Matches sowieso alle draußen sind, weil man unbedingt diesen absolut bescheuerten Wir hauen jetzt einmal die ganzen Großen in den Ring und die bekloppen sich mal gegenseitig, dass alle Meat schreien können, wenn es eine Clothesline gibt. Es war sowas von bescheuert einfach.
Ja. Ja, also es ist vor allen Dingen Gauntlet-Matches hat schon ewig gegeben. Ne? Das ist ja auch nichts Neues. Also Entschuldigung, aber das hat WWE schon vor Jahren gebracht, vor Jahrzehnten eigentlich schon. Ich meine, Stone Cold ist schon in Gauntlet gerannt. Ja, also das ist nun wirklich nichts, was irgendwie AEW erfunden hätte. Mal davon ab, dass das hier kein Gauntlet-Match ist, sondern Eight-Man Scramble, aber auch halt einfach eigentlich nicht wirklich ein Scramble-Match, weil bei den Scramble-Rules, die ich bisher kannte, ging es halt irgendwie immer um irgendwas und wer dann einen Pinfall gemacht hat innerhalb von 20 Minuten, der hat dann halt das Anrecht darauf, sei es nun ein Titel oder ein Number One Contender oder sonst irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Also es ist einfach es ist wie soll ich das nennen, Alter? Es ist ein problematisches Multi-Man-Match, wo eigentlich nicht viel passiert. So, man arbeitet darauf hin, dass irgendwann die vier Big Men im Ring stehen und dann zeigen sie halt ihre Clotheslines und bla. Und wie du richtig gesagt hast, ist es eigentlich mehr oder minder dazu da, dass das Publikum Meat schreien kann oder Beef, sobald sie aufeinandertreffen. So. Klar, kann man machen, kann vielleicht ein Spaßmatch irgendwie fürs Publikum sein, aber ja. Dann hatten wir wieder Lance Archer mit seinem Top Rope Walk und so. Das sollte er vielleicht auch lieber lassen. Das braucht er eigentlich nicht. Und ja, keine Ahnung. Ich kannte auch, muss ich tatsächlich sagen, ich kannte halt den einen,
Magnus.
ja, Magnus, den kannte ich halt auch überhaupt gar nicht. Muss ich tatsächlich sagen, ich fand den auch hier nicht besonders toll eingesetzt. So, das Publikum ist auch nicht wirklich auf ihn abgegangen, haben überhaupt nicht auf ihn reagiert. War natürlich irgendwie klar. So, ja, Mukael Kilinc sagt hier, Jericho muss eine Pause vom Schnaps machen. Ich habe auch den Eindruck, oder? Also jetzt mal ganz ernsthaft, Mann, er sieht einfach kaputt aus. Er sieht nicht gesund aus. Jericho, also um das jetzt wirklich mal ernsthaft zu behandeln, ne? Ich finde einfach, er hat hartes Übergewicht mittlerweile, aber er sieht auch im Gesicht kaputt aus. Ich habe noch nie gesehen, dass Jericho von den Haaren, vom Gesicht her so kaputt aussah wie jetzt.
Ja, der braucht mal generell eine Pause für einen Monat vielleicht oder zwei. Einfach komplett sich mal wieder,
Da
ja,
gab es
zurechtfinden.
Superplex hier noch von Hook gegen Lance Archer und dann gab es von Magnus den Stunt gegen Dante. Und ja, es zog sich alles irgendwie ein bisschen. Es hat keine wirkliche Story, hat keinen wirklichen Matchverlauf. Es sind einfach viel Sachen, die einfach nur aufeinander abgestimmt wurden, um gewisse Momente zu entwickeln, wie diesen hier, wo dann eben Wardlow zeitgleich in den Red Rim und die Walls of Jericho genommen wird. Dann gab es den German Suplex von Hook, der natürlich dann auch nochmal was zeigen durfte. Und da ist ja Jericho auch ein bisschen heftiger aufgeknallt. Aber das bespricht er dann tatsächlich auch nochmal bei Dynamite. Ja, dann kam Brian Cage, der natürlich seine Problemchen mit Hook hat. Und letzten Endes ist es dann Wardlow mit einer Powerbomb gegen Dante Morton. Und ja, den pinnt er und damit gewinnt Wardlow jetzt das Anrecht, scheinbar darauf, dass er den nächsten Future World Title Shot bekommt.
Ja.
Aber so richtig ausgearbeitet war das auch nicht, oder?
Nee, also ganz ehrlich, das war auch irgendwie so zusammenklambüstert. Und man sieht es ja dann auch dann bei Dynamite, dass sie das dann anscheinend auch die Writer, also falls es Writer gibt, gesehen haben. Jo, das passt nicht, das müssen wir jetzt mal ganz schnell wieder beenden. Ja, ich finde trotzdem der richtige Sieger. Ich habe ja eigentlich auf Hobbs getippt, aber eigentlich eh nur um ein bisschen andere Tipps drin zu haben. Es war eigentlich klar, dass Wardlow es macht und das passt auch. Da können sie jetzt ein schönes Monster gegen Monster-Match haben.
Ja.
Aber das Match war nix. Das war einfach wirklich, das war too much. Da hätte ich wirklich lieber einfach nur die vier Massemonster drin gesehen. Wäre wahrscheinlich auch vom Ablauf her auch ein bisschen angenehmer zum Anschauen gewesen. Hätte zwar genau gleich wenig Sinn gemacht, aber man hätte einfach nicht so viele wahrscheinlich erzwungene Spots gehabt.
Genau. Also ja, Match-Storyline kann man halt bei einem Eight-Man-Scramble auch nicht wirklich erwarten, aber toll war es nicht. Also ich bin ganz ehrlich, bisher ist die Undercard halt eher so lala, ne? Also das ist eigentlich auch das Hauptproblem hier bei Revolution und natürlich auch ein, zwei andere Sachen, auch ein, zwei andere Sachen, die wir später noch sehen. Also ich habe hier das Tippspiel offen. Wir hatten tatsächlich alle auf Christian getippt und hier hatten Ken und ich auf Wardlow getippt und du auf Powerhouse Hobbs. Das
Genau.
heißt also bisher noch alles im Rahmen. Ja, dann kommen wir zu diesem Match hier. Orange Cassidy, der amtierende International Champion, trifft auf den Herausforderer Roderick Strong. Und ja, da zeigen sie dann mal die Zusammenfassung. Hier kamen dann eben auch die Intros nochmal und bla. Und dann hat eben Roddy auch noch was dazu gesagt. Und es war ja auch eine gewisse Storyline dahinter. Und das ist vollkommen okay für das, was es ist. Die Story war natürlich nicht toll, weil so richtig viel hat das Kingdom dann auch irgendwie nicht ausgewirkt. War auch keine richtige Bedrohung für Orange
Nö.
Cassidy. Und warum Orange Cassidy jetzt irgendwie sagt, ja, ich brauche keine Hilfe, ist halt auch irgendwie Quark, wenn man eigentlich eine Bedrohung aufbauen will. Und Cassidy besiegt bis dahin halt etliche Leute, die mit dem Titel überhaupt nichts zu tun haben.
Ganz ehrlich, das glaube ich wirklich, das ist die Arroganz von Cassidy. Ich glaube das schon langsam wirklich, dass er seinen Charakter so aufgebaut hat, dass er, selbst wenn er einen Titel verliert, trotzdem weiterhin stark dargestellt werden kann. Er ist zusammengetippt bis zum geht nicht mehr. Er sagt, oh, wie du sagst, oh, ey, ohne irgendeinen Grund, ey, bleib bitte heute hinten.
Ja.
Dadurch schwächt er schon einmal wirklich diese eh nur schwach vorhandene Bedrohung des United Kingdoms. Und stellt sich dann auch noch als den Geschwächteren und Schwächeren hin, um quasi so zu argumentieren, ja, ich war ja nicht bei 100% gegen Roderick Strong.
Ja.
Ich finde wirklich einfach dieser Charakter von Cassidy, dieser vermeintlich coole, ich finde dieses Gimmick fürchterlich. Ich finde es absolut nervtötend.
Es ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er das versucht, ja, das kann ich nur vermuten, aber ich finde halt, es ist so ein bisschen Diamond Dallas Page 97, 98, weißt du, wo er immer mit dem getapten Ribcage rauskam, da hatte er ja auch immer, nur Diamond Dallas ist halt ein Workhorse und der Diamond Dallas war zu seinen Bestzeiten doppelt so breit wie Orange Cassidy. Ne? Also, ich meine, ja, man will ihn als den zehn Burschen verkaufen und so, und er will kein Comedy-Wrestler sein, dann sollte er sich eben teilweise einfach auch ein bisschen anders geben. Naja, die Storyline ist Roderick, also Match-Storyline, die sehr wahrscheinlich Roddy mit aufgezogen haben wird, ist, ich bearbeite deine Rippen so lange, bis du nicht mehr kannst. Und deswegen gibt es die Backbreaker-Flut von Roddy und das tatsächlich auch aus jeder möglichen Situation. Und das war eigentlich auch okay. Also ich fand das Match tatsächlich in Ordnung. Wenn Cassidy sein Killefits mit Hände in die Hosentaschen, Mini-Kicks, bla, wenn er das einfach mal weglässt, ja, dann kann er ja, auch wenn er limitiert ist, er kann ja mit einigen Leuten einigermaßen Matches ziehen. Er sieht zwar aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve und er ist wahrscheinlich dünner und kleiner als ich sogar. So, aber trotz alledem, es ist halt, ne?
Ja, also er hat eh relativ, also dieses in die Hände, in die Hosentasche stecken und dieses Comedy hat er eh hier zum großen Teil weggelassen. Es war nicht so inflationär, wie er es öfters gerne macht. Match Storytelling war absolut in Ordnung. Es war aber halt auch wieder mehr vom Matchablauf her so, dass Orange Cassidy halt wirklich fast nur einstecken muss. Und dann halt am Ende powert er sich zurück und da reicht es dann dieses Mal dann nicht, bekommt wieder, glaube ich, ein paar
Backbreaker, ja.
Backbreaker ab.
Ja, fand ich gut, weil mir gefiel Roddys Logik in dem Match. Gerade hier, da zieht er ihn vom Seil weg und hält nochmal schnell das Knie hin und Cassidy landet unschön da drauf. Das fand ich stark, Es war gut gemacht. Dann gibt es eben auch, Roddy macht das sinnvoll so. Er bearbeitet immer wieder die gleichen Körperpartien so. Das ist okay. Und dann kommt eben Cassidy mit so ein, zwei Manövern wieder raus. Dann kommen seine Minikicks, dann tritt er aber wirklich zu. Das fand ich auch in Ordnung, das war okay. Und dann, ja, irgendwann gab es dann den Knee-Lift von Roddy, den End of Heartache. Und das ist es, 1, 2, 3. Und wir haben einen neuen Champion, den International Champion. Ja, und dann plötzlich taucht Kyle O'Reilly auf, den wir fast 2 Jahre lang nicht mehr gesehen haben. Und das Publikum, wow, keine Ahnung. Und dann umarmen sich Kyle O'Reilly und Roderick. Aber als dann Roddy ihm das Kingdom-Shirt gibt, sagt Kyle O'Reilly zu ihm irgendwas, also flüstert ihm was ins Ohr und sagt, ja, nee, und geht
gleich. Ja, da wurde die Crowd auf einmal bewacht, denn mir ist vollkommen, die erste Hälfte des Matches war die Crowd sehr leise, da wurde sie dann richtig laut, und ich finde aber diesen Ansatz jetzt von Kyle O'Reilly so, also er freut sich, quasi seine alten Teamkollegen wieder zu sehen, aber ey, das, was ihr da macht, ich halte mich da raus, ich muss jetzt mal einmal selber für mich das zurechtfinden, wo ich eigentlich hin will und wie ich eigentlich da stehen will. Und der sah wirklich, und alter Schwede, schreibt er, der sah wirklich krank aus, die Augenringe waren schon krass. Ja, das habe ich mir auch gedacht, er sah auch wirklich aus, als ob er, was weiß ich, 2 Monate im Dschungel verbracht hätte.
Im Dschungelcamp.
Ja, ja, genau.
Der AEW-Wrestler holt mich hier raus.
Ja, wunderbar. Aber ja, mal schauen, vielleicht hat er eigentlich wirklich nur die letzten Tage oder Wochen oder Monate schlecht geschlafen. Ja, das war eher Kyle O'Tired, ja. Mal schauen. Ich finde es gut, dass er zurück ist. Ich finde es auch gut, dass er sich nicht sofort dieser Fraktion anschließt, weil für was? Klar, hätte es vielleicht in der Long-Term-Historie mit den ganzen Sinn gemacht, aber vielleicht kommt es ja noch. Ich finde es mal gut, dass er jetzt hier nicht gleich sofort auf mich, auf den Heel-Zug aufspringt.
Ja. So, dann kommen wir. Wir hatten getippt, alle Roddy.
Alle, ja.
Ja, da waren wir dann einer Meinung. Also, ja, wir hatten halt erwartet, dass Roderick Strong ihm den Titel abnimmt. Und ich halte das auch für gut. Roderick Strong ist in meinen Augen ein Top-Worker. Der kann diesen Titel auf jeden Fall mal halten und kann dann mal ein bisschen was damit machen. Und Cassidy kann, ich weiß nicht, wer hat es hier geschrieben? Heinrich Hinkel hat es geschrieben. Orange braucht mal eine Pause. Das finde ich auch. Auf jeden Fall, also der sollte sich jetzt auf jeden Fall auch mal die Zeit nehmen, Sachen auszukurieren. Ich muss auch Orange Cassidy jetzt nicht jede Woche sehen. Der kann mal ruhig 2 Monate pausieren, habe ich kein Problem mit. Meinetwegen.
Ja, wird jetzt aber wahrscheinlich nicht passieren, weil ja jetzt dann, wenn wir vorgreifen auf Dynamite, dann will er ja auf die Tag Team Titel gehen.
Oh, alter Schwede schreibt hier gerade noch, das habe ich nicht gesehen, Kyle O'Reilly hatte auch einen Blutzuckersensor am Arm, war das früher schon Thema bei ihm? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt altersbedingte Diabetes hat. Also muss da wahrscheinlich irgendwas anderes passiert sein, denn so alt ist Kyle O'Reilly noch nicht.
Nee.
Ja.
Er sah aber auf jeden Fall älter aus, als er ist.
Ja, absolut. Also er sah einfach kaputt aus. Ne? Einfach als wenn ihn in den letzten Monaten Dinge einfach hart mitgenommen haben und gebeutelt haben. So sah er aus, muss ich tatsächlich sagen. So, dann kommen wir zum nächsten Match, das Tag-Team-Match. FTR gegen John Moxley und Claudio Castagnoli, ihres Zeichens vom Blackpool Combat Club. Und die kamen raus in den Road Warrior Outfits.
Steht ihnen gut, finde ich.
Ja, kann man machen.
Also vor allem Claudio steht das Ding gut, weil er halt einfach auch die Fülle hat dafür.
Ja, er ist halt eine Muskelsau, ne? Und dann kommt FTR raus und ja, auch das Match, muss ich tatsächlich sagen, war mir so, klar, es ist gritty und sie wollen das so ein bisschen härter führen, aber dann finde ich so diesen Watschen-Alarm, wie du ihn wahrscheinlich nennen würdest, da, den sie dann am Anfang geführt haben, find ich albern. Also das muss einfach nicht sein, weil dann wirkt es wieder unreal, wenn die Leute dann sagen, ja komm, hau mich. So ein Scheiß einfach mal lassen. Haut euch doch einfach wirklich auf die Ommel so, ja. Nicht immer diesen, wir müssen jetzt vor Fans zeigen, wie hart wir sind, dass wir uns gegenseitig Ohrfeigen und Chops verpassen können. Das ist doch Quark.
Vor allem war mein, also Problem, wir haben hier 3,5 Top-Wrestler drin. Und dass die miteinander worken können, das haben wir ja schon in den anderen Matches gesehen. Es kam bei mir bei diesem Match halt kein Pay-per-View, das ist ein Pay-per-View-Match-Feeling auf, weil wir einfach schon in den regulären Shows so gute Match-Abläufe zwischen denen gesehen haben. So wirkte das alles hier nicht besonders. Es war gutes Wrestling, keine Frage. Es war stiff, es war ein paar Aktionen waren ja okay-ish. Dass hier natürlich der Referee hier nur Beiwerk war und eigentlich kaum bis gar nicht darauf geachtet hat, dass die Tag-Team-Regeln eingehalten werden, vor allem gegen Ende hin. Ja, wir sind bei AEW. Who the fuck cares?
Ja.
Und ja, Mox hat nicht geblutet, dafür Dex Harwood. Und das
Genau.
anständig. Also das, ich
Ich
weiß
weiß auch
nicht.
nicht, war das ein Cut von Dex? Also war der real? Das sah nicht so aus wie einer der üblichen Cuts, die man sonst sieht.
Ja, also es ist auf jeden Fall da passiert, als, glaube ich, Claudio ihn gegen die Ringecke geschickt hat und dann Cash reinging und dann Dex halt also zu Boden ging. Meine Theorie ist, er wollte sich bläden, ist vielleicht irgendwie abgerutscht und hat dann die falsche Stelle erwischt und vielleicht auch ein bisschen zu
Ja.
tief erwischt. Das hat irgendwie alles so
Ja, ich habe
gewirkt.
auch keine Ahnung. Also, ja, es war ein Brawl in vielen Bereichen. Es gab dann hier eben diesen albernen Rückenkratzer wieder. So, der Suplex war in Ordnung, der Superplex. Auch einige Clotheslines und so. Mir geht es auch nicht darum, dass die Sachen nicht stiff genug sind. So, das können die Leute, ne? Und sie können sich irgendwie zeigen, ja, okay, wir stiffen euch zusammen. So, Match-Storyline, jo. Und dann hier sieht man es, Dex Harwood fängt an zu bluten. Liegt also, da ist er in die Ringecke gegangen und dann lag er irgendwie bei der Ringtreppe und fing an zu bluten. Und dann gab es eine schöne Clothesline von Cash Wheeler. Dann haben sie die Double Team Action gegen Claudio gezeigt. Die ist so ein bisschen daneben gegangen, aber es passte noch. Und hier sehen wir dann auch schon, also irgendwas, das war ein bisschen viel vielleicht in dem Moment. Dann ja, gab es diverse Möglichkeiten hier, wo sie versucht haben, Double Team Actions zu zeigen, unter anderem Storm Pile Driver, wo dann aber der Blackpool Combat Club immer noch mal wieder darauf geguckt hat, dass sie rechtzeitig noch auskicken. Hier war ein absoluter Timing-Fehler leider
Alter,
wieder.
das war fürchterlich,
Das
ja.
war fürchterlich schlimm, weil Dex Harwood, man sieht es hier, John Moxley geht schon wieder in den Ring. Dex Harwood bleibt immer noch ewig auf dem Top Rope stehen, weil Moxley nicht schnell genug ist. Das war halt echt nicht gut gemacht, muss ich einfach sagen. Dann wird er halt ausgehoben, dann gibt es den Slam. Sie versuchen dann zwischenzeitlich die Leute zu pinnen, das hat nicht geklappt. Harwood blutet immer mehr. Claudio schleudert ihn dann noch herum, damit sich das Blut noch schön im Ring verteilt. Dann, weil Moxley selber nicht hier bluten darf, ja, hier schreibt Ken ist so schon. Ken jetzt hier mit der Wise Ken mit im Chat und Mox geht einer ab. Ja, da hat er schön das Blut nochmal an seinem Ellbogen verteilt.
Ja, meine Güte.
Ja, und dann gab es die Powerbomb-Clothesline. Das hat natürlich auch nicht geklappt. Dann sind sie nochmal merkwürdig kollidiert bei der Shatter Machine. Da hat dann Claudio nochmal eingegriffen. Dann wollte Cash Wheeler auf Claudio rausspringen, kriegte aber direkt beim Suicide Dive den European Uppercut ab und einen Neutralizer auf den Stahlboden. Und dann
Fuck.
musste es natürlich noch einen Piledriver von Dex Harwood gegen Claudio draußen geben. Und ja, am Ende war es dann John Moxley, der Dex Harwood in den Scissor Sleeper genommen hat. Und nach fast 22 Minuten wird Dex Harwood bewusstlos. Und nein, man hebt hier natürlich wieder nicht. Das hasse ich auch so sehr. Mal hebt man den Arm, mal tut man.
Ja.
Leute, können wir uns bitte einfach darauf einigen, an alle AEW-Referees, in jeder Scheißsituation, wenn sowas passiert, hebt ihr dreimal den Arm. Ende.
Ja.
Ja, wir machen es einfach so.
Fertig.
Macht es einfach so. Alter, irgendjemand, Claudio, wenn du uns jetzt hier hörst, geh bitte zu Tony Khan, der soll bitte seinen Referees sagen, immer dreimal den Arm heben. Dann ist es
Ja.
immer sinnvoll und es macht immer Sinn. Es ist für alle immer gleich. Aber nicht mal so abbrechen, mal den Arm noch heben, bla. Das ist einfach Quatsch. Hebt einfach immer dreimal den Arm und dann ist es in Ordnung.
Ganz genau. Sonst macht's einfach keinen Spaß. Ja, Jill, der Triple Champ ist auch hier.
Ja, und der schreibt: Moin in die Runde, sehr spät heute Chaos auf der Arbeit. Dafür weiß ich jetzt, wie Kevin Owens sich fühlt, wenn man von Idiotismus umgeben ist. Ja, da sagst du was. So, und hier sehen wir nochmal Dex. Ja, der war durch mit der Welt an dem Abend.
Ja.
Ja, und ja, Heinrich Hinkel sagt es hier auch: WWE-Ringrichter oder besser weltweit. Ja, absolut. Auch die WWE-Ringrichter würde ich dafür kritisieren, wenn sie das machen und dann wieder abläuten. Also das ist einfach nur Quatsch.
Ja.
So, und dann, ja, Claudio und Moxley verlassen dann die Halle.
Was haben wir hier getippt? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich guck. Wir hatten alle FTR.
Ja,
weil wir alle dachten, FDR wird jetzt mal ein bisschen gepusht und kommt als Number One Contender, aber scheinbar nicht.
Ja, nö. Kommen wir zu einem leider relativ langweiligen Match.
Ja, wir kommen zu Timeless Toni Storm gegen Deonna Purrazzo. Und Deonna, das, wie würde Ken jetzt wieder sagen, Papas neues kleines Bummelchen oder so, kommt zum Ring. Und dann kommt Toni Storm raus, also Original Toni Storm. Ach nee, ist ja doch Mariah May, aber gut gecosplayed.
Ja, also, das war
ziemlich,
gut.
Ziemlich genau getroffen. Und dann kommt halt die echte Toni raus und Toni wird gefeiert vom Publikum. So.
Ja.
Und es gibt den AEW Women's World Champion Title und Toni hat am Anfang einen Armdrag gezeigt gegen Deonna und kriegt einen Pop für den Armdrag. So, und das war vollkommen in Ordnung. Und ja, dann ging es so ein bisschen hin und her. Deonna versuchte dann mit Chain Wrestling zu arbeiten und Toni ist dagegen angegangen. Das war auch vollkommen okay. Aber irgendwie zog sich das Match dann so ein bisschen. Ne? Dann hat Toni so Oldschool-Manöver gezeigt im Chain Wrestling, wo sie irgendwie nach oben zeigt und wieder in die Knie geht und wieder nach oben zeigt, um sich dann irgendwie rauszudrehen. Das war auch okay. Es gab eine Clothesline von Deonna und dann kamen einige Haltegriffe und dann irgendwann einen ziemlich heftigen Knee-Lift, der sah echt gut aus. Evic The Real, das war in Ordnung. Gab es Fujiwara Armbar von Deonna, es gab die Hip Attack. Toni.
Das war.
Ja, Toni ist dann irgendwie loser in die Hände gefallen. Er wollte Mariah May nochmal eingreifen, hat dann aber einen Kick abbekommen und in dem Moment.
Ja, das Problem war ja, weil sie wurde von Luther aufgefangen. Luther ist dann Richtung Rampe gegangen, ist dann umgedreht, hat gesehen, dass Deonna Purrazzo auf dem Top Rope ist und bleibt einfach stehen und wartet ab, bis der Spot gemacht wird. Es war wieder so ein Timing-Unfall, wo ich mir dachte, so Alter, nee, du. Dafür war der Piledriver hier zum Schluss, der war richtig gut durchgezogen und der war auch dann richtig, dass der hier...
Es machte auch in diesem Moment Sinn, dass Aubrey dann durch Luther noch abgelenkt war, weil er halt noch mit ihr diskutiert hat. Das war auch in Ordnung. Aber
das finde ich schon gut.
Ich gebe dir recht, Anfang und Finish waren gut, aber im Match selbst, da waren dann so ein paar Schlafmomente und so. Und da war halt auch, das Publikum war vielleicht auch ein bisschen exhausted einfach durch das Match vorher. Mhm. Und dann war das hier halt wieder so... Ja, leider ein bisschen die Pinkelpause und tatsächlich ist es letzten Endes halt auch so, dass Deonna Purrazzo auch überhaupt nicht aufgebaut ist. Sie hat keine tollen Promos bisher gehalten und Matches waren bisher auch nur gegen irgendwelche Underkader. Und das ist halt das große Problem bei AEW. Nicht nur, dass wir bei den Männern eine unglaubliche Menge an Underkadern haben, bei Frauen haben wir fast nur Underkader.
Ja, das ist das Hauptproblem. Und ja, das Match war wirklich die Pinkelpause, denn danach kam, glaube ich, das Match, worauf alle gewartet haben. Nein, nicht das Ding Retirement Match, nein. Es kam dann wirklich, gab es dann glaube ich noch eine Promo oder sowas, aber nein, ich glaube
nein. Es kam Ospreay gegen Konosuke, aber bevor wir das jetzt besprechen, ganz kurz nochmal unsere Tipps. Wir hatten zweimal Toni Storm von mir und dem Mattis und einmal Deonna Purrazzo vom Ken.
Ja, okay. Ken, warst du besoffen?
Vielleicht hat er auch einfach nur gedacht, ja, es ist Tonys neues Playtoy und bla, aber
Ja.
ich sag halt auch, es wird jetzt genauso laufen, wie wir es vorausgesehen hatten. Diona Purrazzo wurde eingesetzt als die Number One
Und sie.
Contenderin und jetzt verschwindet sie in der Undercard.
Ganz genau
Das
so
ist
ist es.
leider ein großes Problem, das AEW momentan sehr krass hat.
Was auch ein großes Problem ist, was aber generell jetzt im Indie-Wrestling. Ah, Moment, zuerst Jill Valentine. Wo gerade Referee ist das Thema, aber Aubrey ist echt die schlechteste, die ich je gesehen habe, ob Männer oder Frauen. Ja, ziemlich. Also es gibt da, Bryce Ramsburg ist auch so ein Kandidat.
Ja, Bryce Ramsburg finde
Ja,
ich auch sehr schlimm. Also die finde ich.
es gibt einige Referees,
Aubrey
die
und
nicht gut
Bryce
sind.
sind halt so diese Verkörperung der Independent Referees, die bei diesen ganzen Blödsinn, Schwachsinns-Matches, wo Leute sich gegenseitig an Hintern fassen oder einschlafen im Match und wieder aufwachen oder keine Ahnung, nebenbei mit irgendwelchen Gimmicks von den Fans wresteln. Die beiden sind diese Verkörperung von dieser Independent-Schiene. Aubrey und Bryce haben einfach nicht verstanden, Alter, wir sind jetzt hier vor International Television. Ja, das ist eben
Ja.
genau das Ding. So. Und da muss man diesen Quatsch dann, das kannst du machen für so eine Besowski-Crowd, die nebenbei in der Turnhalle Ed von Schleck lecken, aber nicht in so einer Halle, Mann.
So ist es. Und mit Indie-Wrestling ist eigentlich, finde ich auch, dieses Match ist bösartig gesagt am besten beschrieben. Wir haben Will Ospreay gegen Konosuke Takeshita. Es wird weiterhin aufgebaut mit Dennis Rodman gegen Michael Jordan. Konosukes Entrance war gut. Don Callis war am Kommentatorenpult. Den finde ich großartig dabei. Will Ospreay kommt raus und bekommt Mörder-Pop. Klar, er ist ein Topstar. Er ist ein Megastar. Und er verhält sich hier auch beim Entrance und bei seiner Präsentation wie einer.
Osprey ist halt, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, Osprey ist zu cool, um ihn auszubuhen, weil er zu geile Manöver zeigt.
Ja.
Das ist nun mal einfach so. Die Leute finden ihn zu cool. Es ist genau die gleiche Problematik, die du mit dem Great Muta damals in der WCW hast. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das war eben genau das. Als man den Great Muta damals gegen Sting, wir werden auch später da noch bei der Sting-Zusammenfassung Bilder davon sehen, als man Great Muta gegen Sting damals geschickt hat, um mit ihm was zu machen, so, da war die Crowd einfach komplett überfordert damit, dass das plötzlich ein Typ ist, der da irgendwie wichtig Moonsault springt und so weiter und so fort. Das war zu cool. Und deswegen wollten sie ihn irgendwann nicht mehr ausbuhen. Und deswegen hat man Great Muda irgendwann face geturnt.
Ja, und dieses Match,
Es ist viel. Also sagen wir mal so. Ich
es
fand es
ja ein.
in Ordnung, aber es ist halt wieder dieses typische Japano-Strong-Style-Ding und noch einen obendrauf und noch einen obendrauf.
Ja, also es wurde hier wirklich zur Spitze getrieben. Ich bin Freund von solchen Matches, wenn es einen guten Aufbau dazu gibt, wenn die Storyline dazu passt, wenn man das einfach nur vor mich hinstellt, sage ich zwar, Alter, Wahnsinn, dass die eine halbe Stunde Gas geben können. Wahnsinn, was die für Manöver zeigen, die alle gut aussehen und die wirklich absolut Top-Level sind. Darum geht es mir nicht. Dass hier zwei Top-Worker im Ring stehen und hier wirklich alles zeigen, was sie können, alles schön und gut. Aber mir fehlt das Warum dahinter? Warum? Wieso? Und was ist die Storyline dahinter? Und vor allem,
Rematch ist die Story.
ja, toll.
Ja.
Denn Will Ospreay zeigt einmal, glaube ich, in einer richtig brutalen, also ich glaube, das war ein Dragon Suplex mit dem German Suplex und dann folgt sein Hidden Blade, er covert und Koloska kickt bei 0,5 raus.
Gut, ne?
Ist das Hidden Blade nicht die Geheimwaffe von Will Ospreay, wenn nichts mehr geht? Dann kommt der zum Einsatz. Ja, und hier kickt Konosuke bei 0,5 raus, weil er auch so eine harte Sau ist. Alter, er hat vorher auch zig Moves gefressen. Ospreay hat zigtausend Moves gefressen. Das Match ging, glaube ich, wie lange? 29 Minuten?
Nee, 22.
22, weil ich
Aber
war mir
lang
jetzt nicht
genug,
mehr sicher.
lang genug. Ja.
Ja, Und ja, Mukai Kilian ist ja der Powerbomb auf das Turnbuckle. Dann hier eine, ich glaube, das war eine Senton.
War keine Powerbomb. Aber wir gehen das Match mal durch. Also
Ja.
es gab vorher den Superplex, dann gab es einen Senton von Konosuke. Sie haben dann immer mal wieder versucht, ihre Manöver so durchzubringen. Da gab es dann natürlich auch ein paar Konter. Das hier war, fand ich zum Beispiel gar nicht so schlecht, wo Konosuke irgendwie versucht hat, ihn mit dem Hip-Toss zu catchen. Und Will Ospreay geht halt einfach in Abdominal Stretch. Ich weiß, ich hasse den Abdominal Stretch, aber der Konter war zumindest gut. So, dann gab es einen Capoeira-Kick von Ospreay, es gab den Facebuster von Konosuke, es gab den Tope Conero von Konosuke gegen ihn, dann wieder eine Senton, die auf den Beinen landet, dann gab es, und jetzt geht es halt schon wieder los, ne?
Ja.
Es gab den Twisting Corkscrew Splash, so,
Ein Move, der eigentlich von, glaube ich, auch ein paar Cruiserweights als Finisher genutzt wurde. Oder hatte nicht sowas Ähnliches auch John Morrison als Finisher vom Second Rope? Ein Corkscrew?
Ja, klar,
Ja.
Starship Pain.
Ja, genau, ja.
Ja, das ist ja ein Split-Legged
Ah,
Corkscrew.
ja, genau, stimmt, das war, ja.
Den er hier zum Beispiel zeigt, das war, glaube ich, mal eine kurze Zeit lang der Finisher zum Beispiel vom Blitzkrieg bei WCW. So, und dann gab es einen wirklich wunderbaren German Suplex von Konosuke, der sah super aus, hat auch Don Callis so am Kommentatorenpult benannt. Und das ist halt auch irgendwie so, genau, das ist nämlich genau das. Alter Schwede 83 sagt, Quatsch ist auch, warum ein Heel-Manager dem Publikum ein Dream-Match geben will.
Ja,
Genau.
warum?
Das lässt sich halt irgendwie, ne? Dann sitzt da Don Callis und lässt sich dafür feiern, dass zwei Heels, vor allem Konosuke, Tony Schiavone, fand den die ganze Zeit scheiße. Aber hier muss er jetzt natürlich sagen, wow, was für ein Superstar. Wo ich so denke, Alter, das macht halt keinen Sinn. So, ja, klar, er ist ein guter Worker, ja, und das sollte jemand wie Tony auch sagen, aber Tony ist Face. Das macht halt einfach keinen Sinn von dem gesamten Ablauf her.
Ganz genau, so ist es.
Ja, den hier fand ich auch richtig gut. Das war der Spanish Fly aus dem Rennen heraus. Der war nicht hundertprozentig gerade, aber er war einfach vom Timing her super. Der sah toll aus, muss man auch sagen. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass die Jungs jetzt hier irgendwie timingtechnisch alles komplett abfacken. Das kriegen sie alles ziemlich gut hin. Man fragt sich halt irgendwann nur, wo soll das eigentlich hinführen? So, ne?
Aber irgendwann wird es einfach. Wie du es am Anfang gesagt hast, over the top. Da haben sie, glaube ich, schon jeder ein oder zwei Finisher von einem anderen gefressen und die kicken noch immer aus. Und da kommen die nächsten Signature-Moves und sie kicken noch immer aus. Und irgendwann hat man halt den Punkt erreicht, wo man dann sagt: so, okay, gut, die Kämpfe ist für immer. Es ist wie bei, wenn man ein WWE-Game zockt und da auf einmal ein Bug sich einschleicht, zum Beispiel in einem Submission-Match, wo man den anderen aber nicht submitten kann, weil er einfach nie aufgibt.
Ja, dann gab es so einen Ablauf hier mitten im Match, wo sie sich dann gegenseitig wieder Forearms verpasst haben und die haben sie dann auch relativ stiff geschlagen. Und das haben sie auch einigermaßen gesellt, wo die Leute dann kaputt gegangen sind und umgefallen sind. Und Konosuke, fand ich, hat das auch gut verkauft. Gab es eine Sit-Out-Powerbomb von Will Ospreay. Dann gab es, das war ein guter Konter, da wollte er den Oscutter zeigen und Konosuke zeigt daraus eine Blue Thunderbomb, die auch echt heftig aussah. Damit hätte man es meinetwegen auch beenden können. Aber nein, das Match muss natürlich noch weitergehen. Dann gab es nochmal einen Oscutter, der sitzt dann natürlich. Und dann kam diese Aktion hier, das war, was Mukahed angesprochen hat. Der Powerbomb auf den Turnbuckle war brutal, hat er hier geschrieben. Das war keine Powerbomb, das war ein Brainbuster. Und dieser Brainbuster hat leider den Turnbuckle nämlich verfehlt. Und dadurch flog Will Ospreay nur mit dem mittleren Rücken dagegen und knallte leider auch headfirst auf den Boden. Und das Publikum war sofort so und alle oh und alle schon so, weil ich genau das nämlich schon mal gesagt hatte bei Kenny Omega. Die Jungs gehen zu fahrlässig mit ihrer Gesundheit um. Und wenn ein Ospreay jetzt gerade drauf knallt, dann hat er hinterher einen Stinger und dann kann er sich nicht mehr bewegen und das war's. Also,
Ja,
bisschen.
dann war das einmal ein großartiger
So sieht's aus. So. Und
Trainingsstand.
er ist nicht der Erste, bei dem das passiert ist. Wir erinnern uns alle an jemanden wie Hayabusa, ja, der seitdem nicht mehr
Oh
wrestlen
ja.
kann. Und deswegen, Leute, passt passt ein bisschen auf mit solchen Manövern. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, so eine Aktion zu zeigen, vor allen Dingen, wenn man vorher schon 25 andere Power-Moves gezeigt hat. Hier sehen wir es dann auch. Will Ospreay ist dabei nämlich auch noch schön übers Top-Rope abgerutscht und hat sich dann nämlich erstmal eine ordentliche Schürfwunde zugesetzt. Dann gab es den Driver, ne, den Package-Pile-Driver von Konosuke, der sah natürlich auch wunderbar aus, aber das reicht natürlich nie. Und dann zieht er ihn sofort raus und zeigt daraus auch noch ein Release German Suplex. Aber auch das reichte nicht. Und dann war das Publikum natürlich mit This is Awesome Chance dabei, ist ja auch vollkommen klar. Es gab einen Styles Clash von Will Ospreay und dann irgendwann einen, was war das noch? Ich weiß nicht mehr, aber da ist Konosuke so heftig auf dem Nacken gelandet, das war auch nicht so gut.
Ja, war das nicht.
Ach, das war der Tiger Driver 91. Ja. So, genau. Und Tiger Driver 91 ging dann darauf. Mukai Kielin schreibt hier, naja, High Abuser hat selber den Moonsault gebaut. Ich weiß, aber trotzdem, man sieht doch in dem Moment, wie schnell sowas immer passieren kann, wenn man Manöver zeigt, die irgendwo auf dem Nacken oder auf dem Kopf landen. Und muss es denn wirklich sein? Reichen denn nicht diese Aktionen? Müssen es denn noch solche Aktionen zeigen, die gerade bei einem Turnbuckle, der Turnbuckle ist wobbly, der ist nicht fest. Das heißt, mit dem kannst du wenig arbeiten. Müssen das solche Aktionen sein? Wir haben es mit alleine schon mit Seth Rollins Turnbuckle Powerbomb immer wieder gesehen. So. Ja. Das ist zu gefährlich. Es ist einfach zu gefährlich. Wir haben einfach zu viele Leute gesehen, die dabei halt einfach ihre Karrieren verloren haben oder für mehrere Monate out of action waren. Das muss doch nicht sein. So, ja, wir haben doch auch so genügend harte Moves.
Ja, vor allem in diesem Match gab es einfach Moves um Moves um Moves um Moves.
Ja, genau. Und man zeigt dann so einen Tiger Driver 91, der echt heftig aussah. Und dann kommt irgendwie dieser schwachsinnige Hidden Blade. Und tut mir leid, der ist so beschissen. Der sieht so kacke aus. Das ist einfach ein Scheiß-Finish. Das ist einfach ein dummes Finish. Und dann pinnt er ihn und Konosuke ist dann sofort nochmal ausgekickt. Und dann gab es aber am Ende nochmal das Hidden Blade. Und dann nach 22 Minuten ist es endlich vorbei. Will Ospreay gewinnt hier dieses Match. Kyle Fletcher kommt zum Ring. Beide verbeugen sich voreinander. Das Publikum klatscht. Don Callis klatscht.
Das ist ein Face-Moment.
Ja, total. Es ist einfach so, als wenn so ein Face-Stable sich sagt, wow, wir haben hier wirklich was für die Fans geleistet. Don Callis ist der verhassteste Typ mit bei AEW. Es macht halt vom Aufbau überhaupt gar keinen Sinn. Das Match ist okay für das, was es ist. Ja, es ist ein hochgradiges Spotfest, aber die Spots waren zumindest unterhaltsam. Deswegen ist es in Ordnung für mich, das geguckt zu haben. So, es war halt schon so bla. Ja, und Mukai Killen schreibt hier Double Face Turn. Ja, wenn sie das wenigstens gemacht hätten, hätte ich ja gar kein Problem, weißt du? Double Superkick gegen Don Callis. Fuck it.
Alter, das wäre der Oberhammer.
Ja, das weißt und du, was das für einen Pop gegeben hätte.
Und vor allem, das hätte auch jetzt dann im Nachhinein Sinn gemacht, dass dann Kyle Fletcher zum Beispiel noch der Einzige noch ist, der bei Don Callis ist. Und dann macht auch das Match bei Dynamite Sinn plötzlich. Es ist 10 Minuten vor 10 Uhr. Wir sind noch nicht einmal mit dem Pay-Per-View durch und ich habe jetzt schon Puls.
Ja, ist gut, der Pay-Per-View war auch lang, muss man fairerweise auch sagen. Ne? Bastian schreibt hier, es ist wirklich verwunderlich, dass es bei den vielen High-Risk-Moves vergleichsweise wenige Verletzungen gibt. Naja, gut, man muss schon sagen, dass bei AEW sehr viele Leute mittlerweile verletzt sind und auch viele Leute mit Verletzungen immer noch worken. Ne? Das dürfen wir halt auch nicht außer Acht lassen. Ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass Sammy Guevara jetzt auch schon wieder suspendiert ist, weil er nämlich Jeff Hardy, nachdem er den mit dem Moonsault erwischt hat, nochmal den Go to Hell verpasst hat. So, und deswegen wurde er dann suspendiert, wegen being reckless. So, das ist eben genau das Problem. So, und es wird irgendwann.
Weil dieser Spot nicht einmal geplant war. Also der war eigentlich nicht einmal im Match vorgesehen, dass der einen Shootingstar gibt.
Genau.
Das kommt doch dazu.
So, und Mukai Killin schreibt dann, Shootingstar Press war es, genau.
Ja.
Und irgendeine Webseite hatte gesagt, es war ein Moonsault, du hast recht. Mukai Killin schreibt hier, eines Tages wird es eine schreckliche Verletzung geben. Und das denke ich nämlich auch. Weil wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehabt irgendwie. Wir hatten, keine Ahnung, was weiß ich, einen Dante Martin, der sich da den Fuß bricht und keine Ahnung.
Ray
und
Phoenix.
Ja, absolut. Es wird so viele Leute geben, auch ein John Moxley, der durch den Fire Thunder Driver seinen Kopf anhaut und keine Ahnung, oder durch den Splash von Phoenix eine Gehirnerschütterung davon trägt und so. Und dann wird es nämlich genauso weit kommen. Irgendwann gibt es eine Verletzung, so wie mit, wir haben es auch mit Lance Archer gesehen. Der hat seinen Moonsault gebotcht und blieb im Ring liegen und das war's. So, und das ist eben genau der Punkt. Da müssen wir halt einfach drauf achten. Und irgendwann wird es so eine Verletzung geben. Und ich hoffe es einfach nicht, dass dann jemand wirklich liegen bleibt und das war's. Und dann kannst du ihn wirklich nur noch im Rollstuhl aus der Halle fahren. Und das ist halt Kacke. So, und dann Kyle Fletcher und Will Ospreay umarmen sich noch und machen dann hier die United Kingdom, glaube ich, war das, ne?
Ja, erst und dann gleich links unten sieht man auch die Einblendung. Ja, es gibt ein Match zwischen den beiden.
Deine
Okay, wir wissen also, die beiden sind befreundet, also gibt es ein Freundschaftsmatch zwischen den beiden. Also wieder eigentlich etwas, was, Moment einmal, was, ja, was Faces machen. Vielleicht passiert es ja jetzt wirklich, dass anscheinend die Don Callis Family oder eben ein Teil der Don Callis Family jetzt Face turnen, weil sie merken so, hey, wir werden bejubelt, das ist geil, was wir da machen. Aber da kommen wir doch dazu.
Absolut. Ja, und wir haben getippt. Wir haben getippt. Moment.
Ich
Du
glaube, ich hab
hast
Konoske
Konosuke,
gesagt.
genau, du hast Konosuke gesagt. Ken und ich haben beide Osprey gesagt. Das heißt dann einen weiteren Punkt für Ken und mich. So,
Yes.
und dann kommen wir zum AEW World Championship Match. Samoa Joe versus Hangman Adam Page versus Swerve Strickland. Eine auch der wenigen Matches, die wirklich mal einen längeren Aufbau hatten, auch wenn der Aufbau nicht in allen Punkten Sinn gemacht hat. Prince Nana kommt wieder mit seinem nahen Netz rein. Keine Ahnung, wie Tänzerinnen heißen, sind wahrscheinlich die Cheerleader von den Jacksonville Jaguars oder so, die dafür eingesetzt werden mit, aber das ist auch in Ordnung. Dann kommt Hangman Adam Page und es gibt, und da zitiere ich den Rumble 1994 zu Owen Hart. Oh, da gibt es Buhrufe. So, und dann kommt Samoa Joe und um diesen Titel hier geht's. Und Samoa Joe kommt dann halt auch gleich mit einem Suicide Dive und einen harten Kick gegen den Hangman. Und dann gibt es einen Fallaway Slam und bei dem Fallaway Slam wird Hangman ausgebuht. Swerve is over as fuck.
Oh ja.
Wird absolut bejubelt, kann eigentlich nichts mehr falsch machen. Vollkommen okay, was sie da so zeigen. Gab es den Belly to Belly, dann gab es einen STF von Samoa Joe. Schmeißt dann irgendwie, das war so eine komische Situation. Swerve wollte mit ihm einen Superplex zeigen. Samoa Joe kontert ihn und haut ihm dann eine rein. Und dann fällt Swerve vom Top Rope. Und dann bleibt aber Samoa Joe viel zu lange auf dem Seil stehen. Auch da hat es irgendwie timingtechnisch wieder nicht gepasst, weil die sich wohl ausgerechnet haben, okay, wir machen jetzt hier eine Double Powerbomb. Die geht dann allerdings durch. Das war okay. Dann treten sich natürlich wieder Swerve und Hangman gegenüber. Es gibt einen Tombstone Piledriver von Hangman gegen Swerve. Es gibt einen Suplex von Swerve gegen Hangman, dann gibt es den Double Stomp gegen Samoa Joe und einen 450 Splash in den Rücken von Samoa Joe. Dann den Double Stomp nochmal und dann will er Samoa Joe pinnen. Und bevor der Three Count kommt, wird der Referee von Hangman aus dem Ring gezogen und kriegt ein paar aufs Maul. Dafür wird Hangman richtig ausgebuht. Der verpasst dann Swerve nochmal einen Vorarm. Es gibt die Buckshot Lariat gegen Samoa Joe. Da gibt es aber auch einen Kickout. Es gibt den Driver von Swerve gegen Samoa. Und dann gibt es den Pinfall. Und ja, Hangman rastet komplett aus und schlägt dann auch noch, ich glaube, es war Bryce Remsburg, oder? Oder war es Rick Knox? Nee, ich glaube, Bryce Remsburg.
Ja, er hat es
Den,
verdient.
ja, das fand ich auch richtig gut. So, und da habe ich geschrien, Woo, Page! So. Ja. Dann gab es einen weiteren Driver gegen Page, das hat dann auch geklappt, aber in dem Moment kommt halt Samoa Joe mit dem Half in Half, schmeißt Swerve weg, nimmt Adam Page in den Coquina-Clutch, der tappt aus, er behält seinen Titel und Swerve kann es nicht glauben. genau wie ich es vorausgesehen hatte. Und das macht auch Sinn für die Storyline. Das war alles richtig gebuckt. Da waren ein, zwei Timing-Fehler drin, aber ansonsten war das Match in Ordnung. Und dieses Match hatten wir vergessen zu tippen.
Das war so bitter.
Es ist so bitter, dass wir wirklich vergessen haben bei all den Matches immer. Wir haben tatsächlich leider vergessen, das World Title Match zu booken, aber ich glaube nicht. Hätte irgendjemand von uns gegen Joe getippt bei einem Triple Threat? Nee, oder?
Ganz sicher.
Ja, bestimmt.
Ja.
Ja, ich ziehe Ken vorsichtshalber einen ab. So.
Ja, ist gut.
So. So, bevor wir jetzt zu Stings letzten Match kommen, möchten wir uns einmal kurz bei unseren Patrons bedanken.
It is again time to give credit to all of our patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Catcher, Dois, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Michael Borman, Sebastian Schubert, and last but not least, Vincent Beggar. Thanks for your support. It helps us very, very much.
So, ja, vielen Dank natürlich wie immer an unsere Patrons für euren Support und natürlich auch nochmal ein großes Danke an all die Leute, die einen Abo-Button gedrückt haben. Ja, das ist natürlich wunderbar und denkt auch bitte dran, die Daumen da zu lassen und schreibt auch gerne mal für den Algorithmus irgendwas unter das Video, auch wenn ihr es später natürlich on demand kommt. So, und jetzt kommen wir im Main Event zu einem Tornado Tag Match. Aber es ist mehr als ein Tornado Tag Match,
ja,
denn es ist absolut einfach, absolut Ultra Violence, No Rules Tornado Tag.
Ja, es ist ein Ultra Violence Match. Wobei ich da sagen muss, es war etwas gut hier, was ich von Anfang an sagen kann. Man hat hier trotz wirklich endlich mal, das hatten wir, glaube ich, hier viel zu selten, klares Face, klare Heels, die sich auch wie Faces und Heels verhalten haben. Das, ja. müssen wir hier einmal Nicholas und Matthew Jackson auch zugutehalten. Die haben das anscheinend gecheckt. Sie haben hier wirklich zu 100% die Heel-Work gemacht. Und das war gut.
Absolut.
Und was auch gut war, war alles, was am Anfang passiert ist.
Ja, also erstmal kam The Nature raus. Als Special Timekeeper oder sowas und Ringy the Dragon Steamboat auch und weiß ich auch nicht. Die kamen dann irgendwie raus und im Publikum saßen dann noch Magnum TA, Nikita Koloff und ganz rechts, na, wer ist es?
Moment.
Es ist Scotty Ricks von den American Males.
Oh
ah, der ehemalige Tag Team Partner von Buff Bagwell. Das fand ich richtig gut. Das passt auch so überhaupt nicht zu der ganzen Nummer, Alter. Weißt du, so Nikita Koloff, ne? Magnum TA, alles so Stars irgendwie aus den 80s. Ric Flair und Ricky Steamboat. Und dann kommt so der Undercarder aus den 90ern, Scotty Ricks. Also nichts gegen Scotty Ricks. Alles in Ordnung. So, ich habe seine gesamte Karriere seit den American Males mitverfolgt, übers Raven's Flock, dann hin zu Narcissistic Scotty Ricks. Ich habe echt viel von ihm gesehen, aber das ist. Sorry, eins von den Dingen passt nicht zu den anderen. Das war schon hart. Aber ich fand es gut, ihn zu sehen. Und er sah auch einigermaßen fit aus. Also für mich ein kleiner Schmunzelmoment. Ja? Als alter WCW-Gucker. Und dann kommen die Young Bucks raus. Sie werden durch die Bühne nach oben gefahren und kommen dann in ihren Rocky Balboa-Outfits raus und werden ausgebuht. Und dann kommt Darby. Und dann kommt was ich richtig gut fand. Und AEW kann es ja, wenn sie wollen.
Ja.
Ne? Sie können es ja, wenn sie wollen. So. Und dann gibt es hier einen Cinematic Trailer, The Final Showtime. Und es geht ein Kino, der Kinosaal wird beleuchtet und der Vorhang geht zur Seite und es gibt einen Zusammenschnitt von allen möglichen Sachen und Sting sitzt alleine im Kino mit Popcorn. Finde ich schade, dass nur Sting sich seinen eigenen Film anguckt, aber gut. Und dann hier sehen wir es halt, ne, er gegen den Great Muta Und hier kommt jetzt das Erste. AEW-Fans hatten sich darüber aufgeregt und gesagt, oh, das ist so petty von WWE, dass sie kein Footage von WCW rausgerückt haben. Und da habe ich jetzt nur zwei Sachen. Nummer eins ist, weiß man, dass Tony Khan wirklich die WWE nach Footage gefragt hat? Und Nummer zwei, Alter, Tony hat diesen gesamten Kindergarten monatelang mitgeführt. Er hat Triple H ein Bald Bastard genannt. Wenn ich Triple H wäre, würde ich für ihn auch nichts machen. Dann sagen die Fans natürlich, ja, aber für Sting sollte er das doch. Ja, nee. Wenn der Chef von einem Konkurrenzprodukt sich wie ein Kleinkind im Kindergarten benimmt und mich auch noch offiziell beleidigt auf Twitter etc., dann muss ich da gar nichts machen. Dann kann ich auch einfach sagen, nö. Und wenn die Leute von TKO sagen, nee, wir geben kein Material an andere Leute raus, dann ist das so. It's business, people.
So. So ist das. Und ich fand trotzdem sämtliche Rückblicke und wie das gemacht worden ist und aufgezogen worden ist, das war schon toll.
Ja, das war gut. Und hier eben auch die Bilder so, ne, mit Lex Luger zum Beispiel, ne, weil sie natürlich auch privat Langzeit Freunde waren und so. Und dann irgendwann sagt Sting, it's Showtime. Und das fand ich gut. Und das Publikum poppt. Das hier, let's do this, hätte er am Ende gar nicht mehr machen müssen. Er hätte einfach nur in die Kamera gucken müssen. It's Showtime, folks. Aber dann kamen seine Söhne raus, als Surfer Sting und als Wolfpack Sting. Und dann kam Sting raus und sein normales AEW-Theme hört auf und es kommt Metallica Seek and Destroy. Und so. Es war vollkommen korrekt so und das war ein Gänsehautmoment und das war richtig. Ja, hier AEW grundlegend alles richtig gemacht.
Alles top gemacht bis hierher. Danach, ja, da kommt dann Darby auch zu Sting und der umarmt ihn jetzt schon vor dem Match. Ja, und dann gehen sie zum Ring und Darby, das ist irgendwie so, dass Darby wahrscheinlich zu Sting gefragt hat, volle Pulle? Ja, volle Pulle. Okay,
Starting off hot! Ja. Und dann knallen sie halt rein. Ja, Peppi schreibt sie gerade, da wird halt wieder mit Nostalgie gearbeitet, aber funktioniert ja auch, wie es soll, das ist korrekt. So, und dann geht es natürlich rund. Darby kommt mit einigen Manövern und dann kommen plötzlich die Söhne von Sting mit rein und ab dem Zeitpunkt wusste man, es ist kein Tornado-Tag-Match mehr, weil das wäre eine Disqualifikation. Also es ist no rules in diesem Moment. Und dann springen die Söhne von Sting, wie man hier sieht, auch ein bisschen sehr weit gesprungen von dem einen. Ich weiß die Namen leider der Söhne nicht. Gibt's dann den Stinger Splash und so weiter und so fort. Und dann gibt es den Double Scorpion Deathlock gegen die Young Bucks. Und man hatte schon gedacht, na, geben sie jetzt auf. Aber nein, die kommen raus. Und dann prügeln die Young Bucks ein bisschen auf ihn ein. Macht halt nicht so wirklich Sinn, dass die Söhne halt jetzt immer noch da sind. Weil, warum schlagen sie nicht auf die beiden ein, während ihr Vater da irgendwie drangsaliert wird? So. Ne? Ja, ist immer ein bisschen schwierig. So, dann gab es hier den Coffin Drop nach draußen auf die Young Bucks. Und Sting holt eine Glasplatte und der eine Sohn von Sting und Darby bringen diese Glasplatte dann auf 6 Tischen zum Stehen. Und eine andere Glasplatte steht da auch noch und dann haut Sting irgendwie, will auf Matt Jackson, glaube ich, einhauen, trifft ihn aber nicht und knallt halt mit der Baseball-Bat ziemlich hart auf die Treppe und da alle so, der hat wirklich zugehauen. Und dann will er Nick Jackson hauen und haut auf die Glasplatte und die Glasplatte geht nicht kaputt.
Und dann muss er noch einmal raufhauen und dann geht sie kaputt.
Ja, und dann haut er nochmal drauf und dann geht sie kaputt. Und jetzt
kommt's.
Jetzt noch nicht, sondern später. Es geht jetzt erstmal ins Publikum. Hier prügeln sich dann die beiden und während sie sich im Publikum prügeln, hauen die Söhne von Sting klammheimlich ab. Sie sind auf jeden Fall danach weg. Mhm. Dann gibt es einen Falcon Arrow von Nick gegen Darby. Es gibt mehr oder minder gleiche gegen Sting auf der anderen Seite von Matthew. Und kollabieren Matthew und Nicholas im Ring und Darby stellt halt eine riesige Leiter, die Young Bucks unter dem Tisch hervorgezogen haben, auf. So. Darby stellt diese Leiter auf, hat damit erstmal Probleme.
Ja.
Rick Knox hadert kurzzeitig mit sich selbst, ob er ihm helfen soll, die aufzustellen, weil es nicht klappt. Dann kriegt Darby es aber trotzdem hin. Dann haut Darby Nicholas zusammen und wir sehen jetzt, Nicholas liegt an der Treppe.
Also nirgendwo da, wo vorher die Glasplatte mit den Stühlen aufgebaut wird. Die ist circa einen halben Meter rechts und ein bisschen rechts hinter Nicholas.
Ja. So, und jetzt klettert Darby die Leiter hoch und Nicholas liegt bei der Treppe.
Ja.
Und tut mir leid, das ist einfach dämlich. Das ist Quatsch. Ist
dumm.
Tut mir leid.
So. Also das war das erste Dumme, was ich sehen gemacht hat. Wäre ja für mich okay gewesen, wenn dann Darby nicht Darby wäre. Aber nein, es passiert, Darby ist ganz oben, alle stehen, alle wissen, okay, da kommt jetzt was, irgendwas kommt da. Darby springt mit einem Santon, also mit einer Swanton eigentlich.
Ja.
Ich weiß nicht, wie hoch das war, von der Leiter, von oben, die im Ring stand, außerhalb des Ringes und fliegt durch das Glas, kommt, trifft auch, glaube ich, mit dem Rücken die Stühle, bleibt liegen, die Kamera geht auf den Ring und man sieht sofort, okay, das war, glaube ich, kein Zuckerglas, sondern das war irgendwie so ein ganz leichtes Glas vermutlich, was leicht zerspringt. Und Darby fängt ihn sofort an zu bluten. Und ich hatte Nick Mondo CCW Flashbacks von 2002, wo John Sendick Nick Mondo von der Lagerdachhalle durch vier Tische und zwei Leuchtstoffröhrengitter geslammt hat auf blanken Asphalt. Ja. Sowas will ich nicht bei AEW sehen.
Und wenn, dann muss es einfach mehr Sinn machen. Es kann doch nicht sein, ich gehe nochmal diese Szene jetzt zurück. Ja?
Ja.
Es kann nicht sein, dass ein Darby Allin hier hochklettert und Nicholas liegt an der Ringtreppe. Warum drapiert er ihn nicht vor dieser Glasplatte, damit Matthew ihn dann wegschubsen kann? Hier geht es doch gar nicht mehr darum, irgendwie noch was fürs Match zu tun oder sonst irgendwie was. Hier geht es darum, Darby Allin bei einem Stunt zuzugucken. Das können wir aber auch so haben, Leute. Dann sagen wir halt einfach, yo, wir haben heute einen Stunt. Darby Allin springt heute durch drei Feuerreifen. Darby Allin springt heute durch fünf Glasplatten. So. Das ist halt einfach Quark. Es ist okay, wenn man eine lange Fehde hat irgendwie und man unbedingt der Meinung ist, jo, wir brauchen jetzt mal eine Hardcore-Situation und bla, dann machen wir das einfach so. Aber dann muss sie wenigstens Sinn machen. Und das war hier totaler Quatsch. Und Darby, ja, he's got a death wish und er heult jetzt ja auch schon darüber, dass er auf den Mount Everest muss und da dann irgendwie eventuell nicht von wiederkommt und bla.
Ja, was sogar wirklich stimmt. Also das ist jetzt nicht so, dass es da das kann halt eben wirklich passieren, wenn er das wirklich durchziehen will. Und das Video wird Überlänge haben, aber ich finde es wichtig, dass wir das hier auch ansprechen, weil es gab wieder einmal den Vergleich mit, ja, als Mick Foley vom Käfigdach von Hell in the Cell flog, hat das jeder gefeiert und heutzutage sagt man, ja, das ist eine dumme Aktion. Leute, Äpfel und Birnen, es war auch keine kluge Aktion von Mick Foley, aber nee. Das war der Aufbau das war eine Storyline. Das war der Peak von der langen Storyline. Auch wenn es absolut dämlich war. Mick Foley hat danach den Arsch voll bekommen von Vince. Vince hat zu ihm nach dem Match Backstage gesagt, Alter, er will sowas nie wieder sehen. Wo er auch recht hat.
Er hat gesagt, I appreciate what you did for the company, but I want you to never do this again.
Ja.
So, und genau das ist es. Zu dem Zeitpunkt, muss man tatsächlich auch sagen, war der Undertaker und Mick Foley hatten halt eine Vergangenheit miteinander. Undertaker und Mankind war eine lange Fehde.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt war die Fehde allerdings auch relativ beendet. Also es war eigentlich auch von Mick Foley damals idiotisch. Nur im Match machte das Sinn. Der Undertaker nimmt ihn und schmeißt ihn runter. Darby springt freiwillig von einer Leiter, wo niemand liegt. Das ist halt Quatsch. Er hat ihn ja nicht mal dahin gelegt. Und das macht das dann, halt keinen Sinn.
Und vor allem, er ist ja nicht einmal mit dem Rücken zu Niklas gesprungen. Er hat ja wirklich ihn im Blickfeld die ganze Zeit gehabt.
Genau.
Ja.
So. Und deswegen, doch, Taker kann ein reguläres Hell in a Cell Match bestreiten, Mukahid Kilinch, aber dann endet das halt so wie Taker mit Bossman und das wird halt nichts. Und ganz ehrlich, das Hell in a Cell Match gegen Brock Lesnar bei No Mercy 2002 ist großartig.
Das
machte Sinn, weil die Story dahin Sinn machte und da war es auch brutal und dann ist es auch in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte kein Problem damit, wenn dieser Spot halt wirklich irgendwie Sinn gemacht wird. Ob das nun unbedingt sein muss mit Glasplatten oder wie demnächst auch Leuchtstoffröhren sehen, nö, muss ich nicht unbedingt. Brauche ich auch nicht im Wrestling. Und klar, ist ein toller Stunt, aber letzten Endes ist es nur das. Es ist halt ein Stunt. Und das passierte, so sah Darby aus innerhalb von 1,5 Minuten.
Ja, und muss, also wirklich, so einen Rücken habe ich zuletzt, wie gesagt, bei diesem Spot von Nick Mondo gesehen in der CZW 2002 beim Tournament of Death, wo nur Ultraviolence dabei war. Und Darby musste ja nach dem Spot auch raus. Er wurde ja verbunden dann.
Ja. So, und Matthew und Nicholas spielen dann die Heels und winken dann Bye-Bye an Sting und keine Ahnung. Und dann will Sting choked ihn dann und will ihn auf den Tisch legen. Landet dann aber selber hinterher im Tisch, powert sich aber wieder hoch, das passt ja auch zum Stinger, ne, das ist der Hulk-Up, wie auch immer so, und dann das Publikum poppt, und dann schmeißen ihn die Young Bucks durch die andere Glasplatte, die in der Ringecke steht. Und hierbei ist ein Fan verletzt worden.
Echt?
Ja.
Oh, scheiße.
Da gab es wohl eine Dame, die, das war eine Gerüchteküche, die jetzt rumging. Es gab wohl eine Dame, die wohl Splitter ins Gesicht bekommen hat und die Gerüchteküche besagt sogar einen ins Auge. So, und das ist jetzt natürlich wieder ein Problem, weil wenn die jetzt nämlich anfangen, die Company zu verklagen wegen solcher Sachen...
Ja, dann wird das nicht mehr passieren.
Ja.
Da kommt das aber ganz ehrlich nicht mehr. Und ich verstehe ja auch, okay, Sting ist das Ding, das ist sein Abschiedsmess. Also er hat Ultra-Power. Aber erstens durch den Tisch aufpowern, schön und gut, durch eine Glasplatte, dann sein Scorpion Death Drop, Cover bei 2, EVP-Trigger geht auch nicht. Dann greift Ricky the Dragon Steamboat ein, bekommt was ab. Ric Flair geht schützend.
Ja, und sagt, it's enough und kriegt dann dauert dann auch wieder ein bisschen lange mit dem Cue. Man sieht, dass Rick halt die ganze Zeit wartet und die Kamera hält halt auch noch groß drauf. Das war auch nicht so gut gemacht, weil er dann immer so zur Seite geguckt hat, kriegt er dann aber einen ziemlich heftigen Sidekick auch ab. Also der eine Superkick hat ihn ganz gut erwischt. Da ist dann Ric Flair auch zu Boden gegangen. Dann kriegt Ricky Steamboat nochmal den Double Superkick ab. Und dann soll Sting dann eine abbekommen, es gibt den Double Superkick und Sting powert sich hoch, Double Clothesline, dann gibt es den BTE-Trigger oder den EVP-Trigger und Sting kickt aus. Nicholas wird sauer auf Rick Knox, will dem eine verpassen. Es gibt noch einen BTE-Trigger und es reicht nicht und Matthew kann es nicht glauben. Und dann soll es den
TK-Driver,
weil er jetzt ja nicht mehr Meltzer-Driver, sondern
Tony Khan Driver
jetzt ist so und gut, wie gesagt, dann schmeißt Darby Nicholas durch den Tisch, Sting verpasst Matthew den Scorpion Death Drop, Matthew kickt aus, Darby kommt nochmal mit dem kommt mit dem Pop and Drop, dann gibt es den Scorpion Death Lock und Matthew kickt aus und die Halle explodiert. Und ja, Mukahid Kilinch sagt, sonst konnte Taker alles. Ja, das stimmt.
Er tappt aus.
Und sonst konnte Taker alles. Ja, das stimmt. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn man jetzt Sting hier irgendwie overpowered darstellen will. Aber es ist a bit much. Es ist ein bisschen viel. Und es war aber gut. Das Publikum war vollkommen drin. Wie gut das funktionieren kann, wenn man klare Heel-Face-Rollen hat, oder?
Ja, Wahnsinn, so. Oder? Und ganz kurz, weil Sting wollte anscheinend, dass er verliert. Also er wollte eigentlich gepinnt werden bei seinem letzten
Match. Dann kriege ich einen Punkt.
Er wollte es so. Dann war es aber die Young Bucks und Tony Khan, die gesagt haben, nö, ganz sicher nicht.
Na gut.
Ja, und da konnte sich dann überreden.
Ja,
und
dann du, ey, es gibt was Schlimmeres als das. Bin ich ganz ja, ehrlich. Ich finde es gut, dass Sting sich hinlegen wollte. Das macht Sinn. Aber ja. Wenn dann drei Leute auf ihn einreden und sagen, nee, du musst gewinnen, dann wäre ich auch der Letzte, der sagen würde, ja gut, dann gewinne ich ja.
halt. Und vor allem, außerdem ist es jetzt genau, wie wir es vorausgesagt haben. Es gibt ein Tournament.
Ja, leider ja. Ja. Also es ist so, ich habe auf die Bucks getippt, weil ich halt sagte, ja, sie nehmen ihm dann wohl den Titel ab. Nee, tun sie offensichtlich nicht. Du hattest Draw getippt, das ist auch kein Punkt. Und Ken hat es richtig getippt, Sting und Darby gewinnen. Wahrscheinlich deshalb, weil eben Tony auch gesagt hat, ja, das ist die Liga, wo Sting halt nie verloren hat und das ist halt toll für mich und Sting ist der Held meiner Kindheit und das ist auch in Ordnung und dann ist es eben so. So, jetzt ist es hoffentlich durch. Ich hoffe, dass Sting sich daran hält, im Gegensatz zu einigen anderen Leuten, die definitiv keine letzten Matches hätten mehr bestreiten sollen. Das hier war ja nun auch eine riesige Schlammschlacht. Für das, was es war, war es in Ordnung. Aber wie gesagt, der Spot, Aloha hat es ja auch geschrieben, ne? Darby nimmt Sting das Spotlight und wenn er sich verletzt hätte, würde das immer mit Stings letzten Match assoziiert werden. Das ist halt auch ein riesiges Problem und das sehe ich ganz genauso. Stell dir mal vor, Darby hätte sich dabei die Wirbelsäule gebrochen oder sonst irgendwas. Ja. So.
Dann wäre es tschüss mit dir und ciao mit auch.
Ja.
Und dann gibt es noch eine Rede und da hat Darby schon noch gesagt, so, Alter, wir haben nur noch 3 Minuten.
Ja.
Und ja, da hat Sting noch ein paar abschließende Worte gerichtet und natürlich die Cry-Fans waren.
Ja, die Fans waren natürlich super und es gab Thank You Sting Chance und Sting war auch zwischenzeitlich, hat auch ein bisschen selber mit sich gekämpft so und viele waren in Tränen nahe. Kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, ich kenne Sting auch ewig. Ne? Ich habe ihn schon als Surfer Sting erlebt damals. Also Sting war einer der ersten, also als ich WrestleMania 10 geguckt habe. Das war 94, als sie bei uns lief. Ne? Da habe ich Sting schon gekannt. So. Und auch ein Kumpel von mir, der deutlich weniger Wrestling konsumiert hat als ich damals, selbst der kannte Sting. Das heißt also, Sting hatte zumindest irgendwie ein Feeling und auch einen Look und keine Ahnung, wie man irgendwie behalten hat. Und da hat er eben auch gesagt, Mann, damals bin ich gegen Ric Flair angetreten und wir hatten einen Time-Limit-Draw und seit diesem Tag habt ihr immer hinter mir gestanden und das ist großartig und ich freue mich, dass es so viele Fans gibt, die mir immer noch im wahrsten Sinne des Wortes die Baseball-Bat halten. Und freue ich mich natürlich drüber und auch Darby, ich habe bei ihm gesehen, was los ist und dann hat Darby nur ganz kurz gesagt, ja, ich hatte versprochen, ich sterbe in deinem Match, ich atme immer noch. Und alle, ho, 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 der kleine Scherzball. Ja, ja. Und dann gibt's Ding noch ein bisschen was zum Besten und Darby sagt ihm dann hier Bescheid. Dann schreiben sie natürlich nochmal ein Still Undefeated AEW World Tag Team Champions, ne, 16-0 Sting und Darby, da muss man natürlich auch nochmal zeigen, dass es damit natürlich weitergeht. Und dann sagt Sting am Schluss, ja, ich muss kurz warten, ich krieg noch Cues. Das war nicht gut. Also das hat mir persönlich gut gefallen, dass das Dinger dann auch ein bisschen Witze darüber macht. Und ja, wenn es jetzt tatsächlich das Ende ist, ist es the end of an era. Und ich kann einfach nur sagen, also wie gesagt, ich habe den Stinger das erste Mal, glaube ich, 1993 gesehen und 92 Mal in irgendeiner Wrestling-Zeitung. Also ich kannte ihn halt auch lange und habe ihn lange begleitet. Muss halt auch sagen, ich habe seine Karriere auch irgendwie 30 Jahre lang mit begleitet. Und das ist natürlich schon ein Moment gewesen und das fand ich natürlich auch cool. Aloha schreibt, jetzt gibt es den Battle Royale. Nee, da liegst du falsch, Aloha, denn es gibt natürlich noch die neue Dynamite.
There is more.
Da müssen wir natürlich noch drüber.
Durch.
Ja.
So. Und ja. Alles im All finde ich aber trotzdem irgendwie, liegt es vielleicht daran, dass die Weeklies zwischendurch so overloaded sind, aber richtig Pay-Per-View-Feeling kam für mich bis auf die letzten 2-3 Matches nicht auf.
Ja, weil die Undercard halt einfach auch so schwach ist. Ne? Es geht ja gar nicht darum zu sagen, jeder muss irgendwie eine Storyline haben, aber in vielen Bereichen ist die Undercard halt einfach immer zusammengewürfelt und es wird einmal alles irgendwie kurzfristig übers Knie gebrochen und es macht halt teilweise keinen Sinn. Und es sind auch zu viele Charaktere einfach irgendwie nur da. Und das ist halt ein großes Problem, das AEW im Moment hat. Und ich hoffe einfach, dass sie jetzt langsam mal anfangen, mehr darauf zu gucken, ihre Rollen klarer zu verteilen und bessere aufgebaute Storyline zu gucken, so dass wir jetzt, weil wir haben jetzt ja, glaube ich, auch dem nächsten neuen Pay-Per-View wieder, das für den
Dynasty.
Dynasty, genau, in Deutschland wird er dann der Denver-Clan heißen und dass eben da dann auch mehr drauf hingearbeitet wird, das halte ich persönlich für unglaublich wichtig und das ist das Wichtigste, was AEW hier tatsächlich schaffen muss. So.
Ja, schauen wir doch gleich mal bei Dynamite, ob sie da schon anfangen damit.
Ja, also ganz kurz nochmal, ich fand den Pay-Per-View alles in allem gut. Er ist nicht der Über-Pay-Per-View, den viele aus ihm machen, weil, wie gesagt, es war sehr spotlastig in vielen Bereichen. Aber wie du richtig gesagt hast, die letzten drei Matches waren eigentlich alle gut guckbar. Also wenn ihr euch den Pay-Per-View geben wollt, dann fangt ganz einfach mit Konosuke gegen Will Ospreay an. Dann seht ihr drei ordentliche Matches mit viel Huha und dann seid ihr wahrscheinlich zufrieden. So, jetzt ist es Zeit für Dynamite. Und das Dinger lacht und es ist ein neues Logo da und auch ein neues Entrance-Theme. Und auch die Stage sieht wieder neu aus oder in Anführungsstrichen alt. Man hat sich wieder auf die Röhren beschränkt. Und kommt uns diese Farbkombination nicht irgendwie bekannt vor?
Ja.
Ja. Es ist die Farbkombination von NXT 2.0.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ah, hinterher an der Balustrade kannst du es ziemlich genau sehen. Wo ich dann wieder so dachte, Alter Leute, alle haben sich darüber aufgeregt bei NXT 2.0. Jetzt macht AEW dasselbe? Why?
Ich finde aber das neue Theme und generell, dass das Logo von Dynamite, das ein bisschen kantiger wirkt, finde ich gut. Und, was auch ganz wichtig ist, sie haben die Einblendungen von den Namen haben sie nicht mehr in dieser furchtbaren Schrift, sondern sieht es alles ein bisschen ein Ticken,
absolut,
sagen wir mal, ein Ticken fetziger aus.
Und hier hinten kann man es jetzt nämlich sehen, ne? Da ist dieses blau gesprenkelte und das rot gesprenkelte und das Gold. Es ist einfach exakt die gleiche Farbkombination wie bei NXT 2.0. So, dieser Nickelodeon Eindruck. So, aber es geht los bei Dynamite, die Dynamite Nummer 231, jetzt also im neuen Gewand, auch in der Gas House Arena in Atlanta, Georgia. So, und man fängt an mit Swerve Strickland und das macht auch Sinn, der kommt raus und bedankt sich bei Tony Schiavone, der dann eben gesagt hat, Mensch, du hast es ja versucht und bla und du hast es nicht geschafft und sagt er halt auch, ja, ich habe echt eine Menge Scheiße gebaut in dieser Liga, ne? Und es war eine Face-Promo und das macht Sinn, so, ne? Dann sagt er, oh Mann, ich habe echt so viel Scheiße gebaut, das war echt hart und trotzdem. Und hier guckst du dir jetzt im Hintergrund an, es ist so NXT 2.0.
Oh ja.
So schlimm. Also da müssen sie unbedingt eine andere Farbkombination finden, das ist einfach nicht gut, es sieht einfach albern aus. Nehmt was anderes, nehmt eine andere Farbkombi, nicht die. So, und dann sagt er halt, ja, ihr seid mir aber treu geblieben und sogar Leute, die mir irgendwie Briefe geschickt haben und bla, und das ist natürlich der Oberhammer und wenn ihr, es gab Leute, die extra für den Pay-Per-View aus meinem Heimatstaat dahin geflogen sind und dafür wollte ich mich einfach mal bedanken und hast du nicht gesehen. So, und dann kommt Samoa Joe raus und dann sagt er, ja, ich wollte dir mal einen Blick auf den World Belt geben, weil das wird das Nächste sein, dass du jemals daran kommen wirst. Und ja, Joe hält eine leichte Heel-Promo und das war auch in Ordnung für das, was es ist.
Er wurde auch rausgebuht. Das fand ich auch gut. Genau. Also da, Joe arbeitet wirklich gut Heel, weil Swerve halt einfach auch komplett over ist. Ja. Und er sagt also so, ja, du wirst es ganz sicher nicht mehr den Shot auf den Titel bekommen. Und Swerve meint dann nur, das ist eine ziemlich große Schnauze für jemanden, der mich bis heute noch immer nicht gepinnt hat. Vergiss nicht, Adam Page, Adam Page hat abgeklopft, nicht ich.
Und dann kommt
Dr. Xavier Woods, Dr. Xavier im Rollstuhl kommt dann, als sich Haare wachsen lassen.
Und Also Adam Cole sagt dann, it's story time mit Adam Cole und Roderick Strong ist ein neuer Champion und Wardlow ist jetzt irgendwie Number One Contender oder auch nicht. Es wird ja auch immer so jetzt wieder so ein bisschen fadenscheinig gehalten, weil man nicht so genau weiß, wohin. Ich glaube, die Storyline MJF versus the Devil wurde
vom Dave Meltzer zur Worst Storyline of 2023.
Naja, nicht von ihm. Ich glaube, er lässt das ja immer von seinen Marks da ab.
Ja, also die Wrestling Observer Jahreslisten.
Ja, genau. Und da war das die schlechteste Storyline des Jahres. Ja, klar, für den Payoff war es natürlich auch unglaublich langweilig und bla. Und dann kommt nämlich das, dass dann irgendwie Swerve Strickland sagt, Alter, sag mal hier, weißt du, was so witzig ist? Du bist aus der anderen Liga abgehauen, um nicht Manager zu sein. Und jetzt bist du Manager, weil du die ganze Zeit nur im Rollstuhl. Das ist immer so geil, ne? Weil Swerve einfach immer so schön direkt in die Wunde reinlegt. Ne?
Das fand wunderbar. Ich auch einfach gut. Das
sollte Swerve auch nur machen als Face. Er sollte die Heels immer callen für ihre Scheiße, weil er das kann. Er kann halt genau in deren Argumentationskette reinballern und das ist halt gut. So, das macht einfach Spaß bei ihm. So, das ist vollkommen in Ordnung.
Und vor allem das, was jetzt dann auch kommt, dann hat nämlich auch dann Adam Cole gesagt, so, ja, jetzt habt ihr noch eine große Fresse, aber hey, für nächste Woche haben wir ein Tag-Team-Match und Swerve da so, Alter, warum nächste Woche? Joe ist hier, ich bin hier, ihr seid hier. Korea,
mir auch nichts zu tun. Come on. Und dann sagt Adam Cole, nee, das machen wir nicht so, das geht nicht nach euren Regeln. Und dann kommt wieder Tony Khan, oder beziehungsweise Tony Schiavone sagt, oh, Tony Khan sagt mir gerade was über meinen Earpiece. Wie perfekt wäre es jetzt gewesen? Stell dir mal vor, Sting wäre jetzt im Anzug rausgekommen, ohne Facepaint, mit seiner Main-Event-Mafia-Brille und hätte gesagt, als der neue General Manager.
Alter, wie gut wäre das gewesen.
Was wäre das denn wohl für ein Pop gewesen in dem Moment?
Alter, aber das wäre so eine Kleinigkeit gewesen. Und klar, kommt es jetzt hier zum Match und klar wissen wir hier auch im Vorfeld, wer gewinnt. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Das war jetzt nicht, wo ich gesagt habe, so, ey, das ist so schlimm. Denn hier war etwas anderes im Fokus. Und das wurde auch im Match gezeigt. Der Fokus war, dass sich Swerve und Joe gebettelt haben, wer die andere besser zu Klumpert schauen kann.
Genau.
Und das hat gepasst, weil sie halt auch mit ihren Gegnern Typen haben, die großartig sellen können.
Richtig. Ja, und Joes Punches sehen natürlich auch immer noch gut aus. Und dann gibt es den Missile Dropkick von Matt Taven und Joe macht den typischen Walkaway und dann trifft Matt Taven Mike Bennett. Der Opener ist vollkommen in Ordnung. Der ist nicht zu lang, so, das passt halt einfach. Man hat erst ein Segment, daraus resultiert ein Match. Dann versucht Mike Bennett irgendwie auf die Beine von Joe loszugehen. Und ob man es glaubt oder nicht, sogar Aubrey war hier sinnvoll, weil sie endlich mal die Leute anzählt und einfach sagt, Alter, das hier in der Ringecke, das geht halt nicht. So, das war okay.
Ja.
So, und dann, Swerve kommt dann, kriegt den Hot Tag von Samoa Joe und dreht durch und tanzt im Ring und bringt seine ganzen Manöver inklusive des Downward Spiral und dem Pick-up Vertical Suplex und keine Ahnung. Und die Crowd liebt ihn. Und das ist richtig so und das ist wichtig und genauso muss man es machen und dann gibt es irgendwann den Driver und
One, two, three, das war's.
Genau, und den JLM-Driver oder JML-Driver und dann war's das und dann kommt Wardlow nochmal zum Ring oder will gerade zum Ring kommen und in dem Moment choked Joe Swerve aus, nur um Wardlow einmal zu zeigen, hier, ich mach keine Gefangene, du Pfeife. Ja. Und jetzt ist für nächste Woche Big Business das Match Samoa Joe gegen Wardlow angekündigt.
Jo.
Ist okay.
Macht Sinn, ist absolut gut. Ich fand es auch gut, dass Joe wirklich hier auch weiterhin heelisch geblieben ist und Swerve von hinterrücks attackiert hat. Das hier alles, dieses ganze Ding mit Segmentaufbau und so weiter und so fort, das hat alles Sinn gemacht, hat alles in Storylines gemündet, denn hier haben wir jetzt im Grunde Storyline Nummer 1 um den World Belt, Joe gegen Swerve gegen Wardlow. Wie es weitergeht, weiß ich nicht, aber es ist Storyline Nummer 1. Ich habe mir jetzt nämlich in dieser Dynamite aufgeschrieben, welche potenziellen Storylines hier noch kommen. Und es sind einige.
So, dann haben wir Hook backstage bei René Paquette und ja, der soll denn ja gegen Brian Cage seinen Titel verteidigen und dann kommt plötzlich Chris Jericho dazu und sagt, ja, hier, ne, ich fand dich ja vorher scheiße und keine Ahnung, ne, aber jetzt hast du mich ja gestern Nacht auf meinen oder bei Revolution auf meinen Kopf gedroppt und seitdem
Richtig gut.
respektiere ich dich. Und dann sagt Hook, Yeet. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was
Eigentlich kann ich nur cool, glaube ich, oder irgendwie sowas. Einfach
Nee,
mal noch mehr Pommes halten
er
kann.
hat irgend so ein beschissenes, so ein beschissenes Pseudo-Cool-Wort der kleinen Hip-Hop-Gangster benutzt. Ich habe es aber gerade vergessen, was es war. Es war einfach so. Naja,
Ja.
gut.
Es war zwar cheesy, dass das jetzt kommt, aber ich fand es einfach trotzdem leider lustig, weil ja, das war in dem Moment genau das, was ich gebraucht habe. Nicholas und Matthew Jackson, die Tony Khan nachäffen.
Das war okay. Und die haben gesagt, ja, wir machen dann hinterher noch eine Ankündigung. Und dann geht es um
Zwei
den,
Ankündigungen.
ja, zwei Ankündigungen, genau. Und dann geht es um den FTW Championship. Hook verteidigt seinen Titel gegen Machine Brian Cage. Ja, und wenn The Machine Brian Cage antritt, dann wird es immer gewichtig. Er sieht aus wie eine Million Dollar, aber er gewinnt halt nichts. Deswegen wissen wir auch, wie das hier ausgeht. Es gab einen ganz schönen Release, German Suplex. Und dann auf einmal, wie gesagt, waren es plötzlich
Ja,
No Rules.
FTW-Rules. Ja, es ist ein FTW-Rules, weil es ja um den Titel ging. Das ist ja regulär, wenn es um den Titel geht. Was ich gut fand, ist, dass Hook wirklich am Anfang Waffen gebraucht hat, um gegen Cage zu bestehen. Das hat ihn stark dastehen lassen. Ich hätte auch hier nichts dagegen gehabt, wenn Brian Cage das gewonnen hätte. Ich frage mich halt nur, wir hatten gerade bei Revolution das Hardcore-Match schlechthin. Warum muss es hier bei Dynamite jetzt wieder um Tische und Candlesticks und Stühle und um Feuerwehrlöscher gehen? Mit zwei Charakteren, die in der Undercard sind und wo man zwar versucht hat, irgendwie eine Storyline, um das Ganze aufzubauen, aber es halt alles null Gewichtung hat.
Ja, und vor allen Dingen der Titel ja offiziell von AEW nicht geführt wird und aber auch keiner anderen Liga zuzuordnen ist, außer einer verstorbenen Liga, die es nicht mehr gibt. Warum, wenn man unbedingt so einen Hardcore-Titel mit dabei haben will? Ich meine, Hardcore-Matches haben sie doch genügend. Warum machen sie nicht einfach einen offiziellen Hardcore-Titel daraus?
Ja.
Das ist jetzt der AEW-FTW-Belt. So. Und wenn man dann fragt, ja, dann sagt man halt, es ist FTW Rules. Man muss nicht mal das Wort Hardcore dafür benutzen. Aber jeder weiß dann, dass es der amtierende Hardcore-Belt der Liga ist. Bisher wissen die meisten nicht mal, dass Hook überhaupt einen Titel hält.
So ist das.
Das kann man doch einfach mal machen. Alter Tony, nenn es doch einfach dann, benenn ihn einfach offiziell um AEW, FTW Belt oder gib ihm einen neuen Namen. Scheißegal wie, aber macht dann euren offiziellen Hardcore-Titel da draus. Fertig.
Ja, hätten wir zwar noch einen Titel, aber besser als das. Und ja,
Den
das Match
Titel
ist
haben wir
auch.
ja so oder so. Wir haben ja nicht
Ja.
noch einen Titel. Wir haben den
Ja,
ja
stimmt.
sowieso. Er
Ja.
wird ja immer wieder dargestellt. Und dann wird er mal wieder vergessen und dann kommt er halt mal wieder. Dann macht ihn doch einfach zu einem offiziellen Hardcore-Titel. Dann kann man das Ganze halt auch besser umbringen und overbringen. Und wenn Hook das nicht packt, dann gibt jemand anderem den Titel. Ist doch in Ordnung. Es gibt doch genug Bullshit-Hardcore-Wrestler da, die das auch machen können.
Ja,
So, es ging auf
definitiv.
jeden Fall ins Publikum. Hook kriegte dann ziemlich auf die Ommel von Brian Cage. Dann ist irgendwie draußen ein bisschen was schiefgegangen. Es gab irgendwann DDT, es gab den Suplex auf eine aufgesperrte alte Ringabsperrung, wo auch immer Brian Cage die wieder ausgegraben hat.
Wahrscheinlich auch aus der alten ECW-Arena.
Genau. Dann gab es einen Neckbreaker, eine Powerbomb, F5 oder F10 oder wie auch immer er bei Brian Cage heißt, auf den Stuhl. Das reichte natürlich nicht, deswegen mussten die Thumbtacks noch mit dazukommen, weil wir es natürlich auch wieder
Ja,
komplett
das ist
übertreiben
das.
müssen. So wirklich eine Fehde haben die beiden auch nicht miteinander, außer dass sie zweimal gesagt haben, ich finde dich doof. Deswegen halte ich halt dieses Match auch nicht für sinnvoll. Aber gut, wenn man irgendwie sagt, ja, okay, keine Ahnung, wir sind hier halt in einem Hardcore-Match, dann kann man das halt auch irgendwie zumindest so ein Stück weit.
Argumentieren, ja.
Ja,
Aber
boah.
trotzdem ist es ist einfach trotzdem. Es war too much einfach wieder. Weil dann gibt es den Suplex, da gibt es den Red Drum, und da steht Brian Cage noch einmal auf und slammt Hook in die Thumbtacks. Aber natürlich ist Hook so hardcore und FTW, dass er trotzdem weiter den Retro macht. Und wieder einmal gibt es nicht das dreimal die Hand heben, sondern es wird sofort abgeläutet. Ja. Und Hook behält den Titel und dann kommen aber die Gates of Agony und hauen Hook zu Klumpatsch. Und dann kommt gleich Judas in My Mind und Chris Jericho kommt raus und macht den Save. Warum auch immer, wahrscheinlich einfach, weil er jetzt gesagt hat, ja, ich respektiere dich.
Ja.
Und somit haben wir potenzielle Storyline Nummer 2, Hook und Jericho gegen die Gates of Agony.
Ja, wobei ich das noch nicht wirklich als Storyline ansehe, aber wir gucken mal, was sich daraus entwickelt, weil wahrscheinlich ist das wieder eine Story, die innerhalb von einer Woche dann vorbei war, dass nämlich genau Jericho und Hook, also Jerry Hook, dann das Match
gewinnen. Ein Match haben und fertig.
Genau, und dann ist es wieder fertig. Aber gut, schreib's erstmal mit auf.
Ich schreibe hier wirklich alles, was potenziell jetzt hier aufkommt,
mit,
um einen Überblick zu verschaffen. Vielleicht hilft es ja dann irgendwie diese Klambüsterten. Ja. Storylines zu verstehen.
Unbedingt, wunderbar. So, dann sehen wir Orange Cassidy backstage und es ist halt auch wieder so eine Promo. So, ja, was machst du denn jetzt? Ja, ich mache einfach das, was ich immer mache. Ne? Ich versuche halt wieder zu gewinnen.
Und wieder einen Titel für meinen Rucksack zu haben. Aber,
und so.
Ist aber ein bisschen bescheuert.
Ja, und dann stehen Chuck Taylor und Trent Barretta da und Trent Barretta macht, weil er schwanger ist oder so, ich habe keine Ahnung. Und dann sagen die, ja, wollt ihr nicht mal auf die Tag-Team-Titel gehen? Und dann sagt Chuck, ja, ich bin leider immer noch nicht medically cleared, aber Barretta und Orange können sie ja mal. Ich habe gedacht, so mal.
Ja, und weißt du, was das Schöne ist? Sie haben ja jetzt bei Rampage schon ein Match. Und zwar, weißt du, gegen wen? Kip Sabian und The Butcher.
Ja gut, ich meine, Kip Sabian war halt mal knallhart in Orange Cassidy's Head, ne, weißt du? Da hat er es ja fast geschafft, dass die Best Friends sich treffen. Ach nee.
So. Und das habe ich auch mir aufgeschrieben, damit wir wissen, wo jeder hingeht. Cassidy und Barretta sind jetzt im Tag Team Tournament.
Wunderbar.
Gut. So. Das soll es jetzt auch bleiben.
Ja, dann kommen Christian Cage, Nick Wayne's Mom und Killswitch raus. Und die Mom und Christian und so setzen sich mit zum Kommentatorenpult. Und Matt Menard muss gegen Killswitch antreten und haut dann ein paar Mal auf ihn ein. Aber Killswitch packt ihn dann, chokeslammt ihn. Und dann gibt es eine Clothesline in den Nacken. Er pinnt ihn und gewinnt nach anderthalb Minuten. Und das ist auch korrekt so, weil so muss man Killswitch darstellen. Und Christian Cage war so geil am Mikrofon, weil er gesagt hat, ich bin so ein stolzer Vater gerade.
Ja. Da dachte ich mir so, Alter, das soll ein Dinosaurier sein, du perverses Schwein.
Ja. Und dann gibt es ja noch mal ein paar auf die Omme hier für Nick Wayne, weil Daniel Garcia reinkommt, aber dann greifen Killswitch und Nick Wayne, Daniel Garcia zusammen ein. Es gibt den Wayne-Cutter und Christian freut sich und die Mutter freut sich. Und das wäre doch jetzt perfekt, oder? Nick Wayne und Killswitch in der Tag-Team-Division. Die würden wirklich gehasst werden und man könnte mit denen auch was machen. Und man hätte ein perfektes Team, denn du hast den schnellen Techniker oder den schnellen Highflyer und das Powerhouse.
Vielleicht kommt es ja noch. Das ist ja jetzt noch nicht aus der Welt. Was halt jetzt natürlich ist, sie haben jetzt noch einmal, glaube ich, Daniel Garcia sich geschnappt und haben sich dann feiern lassen. Und dann natürlich, wie konnte es anders sein, kommt auf einmal Motorrad-Biker Copeland, weil er hat jetzt eine Lederkutte an und so, wie bei Sons of
Anarchy. Und man sieht es hier nicht, man sieht nicht mehr, hier hinten sehen wir einen durchgebrochenen Tisch, da hatte Adam Copeland nämlich Killswitch vorher durchgeschmissen und jetzt chokt er halt Nick Wayne aus und dann rennt Christian vor ihm weg in der gesamten, durch die gesamte Arena, steigt in ein Auto, wo irgendein anderer Typ drinne sitzt, also ein bisschen GTA-mäßig, schmeißt ihn aus dem Auto und fährt weg und dann sagt Adam Copeland, ja, das gibt's aber bei der Dynamite am 20. März in Toronto. Cope versus Cage 3 in an I Quit Match.
Oh Mann.
Ja, gut.
Ja, und wer wird das wohl gewinnen?
Ja, also ganz ehrlich, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bringst wieder irgendjemanden von Adam Copelands Freunden wie Beth Phoenix, also Familie oder Freunden mit rein, die gezwungen werden, oder Christian gibt auf. Was soll sonst passieren?
So ist es. Und da haben wir Storyline vermeintliche Nummer 3, die weitergeführt wird, um den TNT-Belt Cage vs. Copeland. Ganz ehrlich, will ich nicht sehen.
Ich brauche es auch nicht im Moment, bin ich auch ganz ehrlich. Das hätte man erstmal ein bisschen hinauszögern können. Und Adam Copeland braucht auch den TNT-Titel nicht.
Nee, absolut nicht. Ich meine, vielleicht bin ich ja überrascht und Cage gewinnt fair and square irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Aber mal gucken. Und Alter, Kyle O'Reilly. Ja. Hol dir eine Mütze.
Der sah echt so fertig aus. Und dann stand er irgendwie da und sein Shirt sieht auch so komisch aus. Ne? Es sieht aus, als wenn es verschimmelt wäre. Aber ich glaube, das ist das Design des Shirts. Das ist
irgendwie sowas Komisches, ja.
Ja, und dann sagt sie halt, ja, du bist dann ja, ich bin ja, ich mag die Leute aus dem Undisputed Kingdom und bla, aber ich muss meinen eigenen Weg gehen. Da habe ich halt auch gesagt, ja, gut.
Ist ja schön und gut. Ist gut. Mach mal. Mal abwarten. Schau mal. Da habe ich mir noch nichts aufgeschrieben.
Aber ganz ehrlich, ich muss tatsächlich sagen, das Comeback von Kyle O'Reilly ist vollkommen untergegangen. Ne? Man vergisst total, dass er überhaupt wieder da ist.
Ja, so ist ja nicht so, als ob das schon das ein oder andere Mal mit anderen Leuten passiert wäre, die zurückgekommen sind, oder?
Ja. So, jetzt kommen die Young Bucks in den Ring und pöbeln natürlich erstmal wie immer Tony Schiavone und dann schreit Nicholas rum, ja, du, Sting und Darby habt gecheatet und deswegen habt ihr nur gewonnen und bla 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 so, aber wir haben trotzdem das gemacht, was wir gesagt haben, wir haben Sting in den Ruhestand geschickt, das ist natürlich wunderbar und deswegen nehmen wir jetzt die AEW World Tag Team Titles zurück. Und es gibt ein Turnier und wir schreiben uns selbst in dieses Turnier. Und alle schreien Buh.
Ja, immerhin wissen sie jetzt ein bisschen, wie man Heel wirkt.
Ja.
Und dann kommt das Nächste, dass sie sagen, ja, wir haben ja eine wichtige Ankündigung zu machen. Und zwar, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber...
Hangman, du hast nicht nur einen, sondern zwei Referees attackiert. Also darfst du jetzt mal wieder Pause machen, um mit deiner Familie... ich meine natürlich, damit bist du suspendiert. So, wo ich dann auch wieder dachte, Alter, es ist eigentlich auch krass, ne? Ich meine, ganz ehrlich, viele Leute regen sich über Charlotte Flair auf. Sie kommt immer wieder und wird sofort ins Title Picture gestellt. Bei Hangman Page war das nicht anders. Sorry, ja. Er macht auch ständig Pausen und sobald er wiederkommt, ist er wieder im Title Picture. Das ist auch nicht okay. Sorry, wenn wir das bei Charlotte monieren, dann müssen wir es halt auch da monieren und ich halte das halt für Quatsch. Ich hoffe also, wenn Hangman jetzt nochmal wiederkommt, dass er dann nicht sofort wieder um den World Title antreten kann, weil ich das einfach mittlerweile für lächerlich halte. Und dann geht es aber tatsächlich noch weiter. Sie sagen dann nämlich nicht nur an, ja, weißt du, tut mir wirklich leid, aber Kenny, keiner weiß, wo du bist, so, ne, du bist seit Monaten hier nicht mehr aufgetaucht und so. Und dann sagt Tony Schiavone, hä, der ist krank, so, ja, seid ihr irre? Das ist doch wohl bekannt. Und dann sagen sie, ja, und deswegen Kenny Omega, you're fired.
You're fired.
Und dafür gibt es Buhrufe und das ist auch in Ordnung.
Ja, und dann kommt auch etwas, wo wir ja auch eine kleine Vorgeschichte haben. Eddie Kingston kommt drauf und das Erste, was er sagt, ja, ich habe eine Jogginghose und ein Shirt an, Cry Me a River. Und ihr habt doch gesagt, ich werde belangt. Ich muss eine Geldstrafe zahlen, wenn ich euch beschimpfe. Wisst ihr was? Hier habt ihr eine Kohle, ihr verdammten Wichser. Und dann geht's rund.
Ja.
Da gibt es nämlich aufs Schnäuzle. Und ja, da hat kurz Eddie die Oberhand, aber dann gibt's Low Blow und dann gibt's den EVP-Trigger kommen. Und dann hört man eine Coin flippen.
Rainmaker!
Und das muss ich, wie gesagt, damit hätte ich nicht gerechnet, dass Okada jetzt schon debütiert. Ich hätte ihn auf nächste Woche getippt.
Ich auch.
Ja.
Hätte ich das sogar auch besser, hätte ich auch besser gefunden, aber Okada wirkte zu dem Moment auf die Crowd. Es wäre natürlich noch viel grandioser gewesen, wenn er vorher nie bei AEW gewesen wäre oder halt nur ein einziges Mal zu einer Forbidden Door oder so.
Ja, absolut.
Jetzt taucht Okada hier aber auf, stellt sich auf die Seite von Eddie Kingston und dann gibt's den Rainmaker gegen Eddie Kingston und alle buh und er steht hier wie ein weißhaariger The Rock, ein weißhaariger japanischer The Rock und dann schüttelt er die Hände mit AEW und mit den Young Bucks, die dann auch noch ansagen, ja, er ist das neueste Mitglied der Elite.
Und ich sage mal, ja, warum nicht? Weil Okada wird wahrscheinlich nicht so gut in Englisch sein und der braucht wie die Kabuki Warriors in der WWE vielleicht ein Sprachrohr, dass er sich mal ein bisschen zurechtfinden kann, dass er wrestlen kann, wissen wir alle. Und ja, das passt eigentlich schon. Okada als Heel und vor allem jetzt mit der potenziellen Storyline Okada gegen Kingston, wo ich aber ein Fragezeichen dazu geschrieben habe.
Ja.
Ja, warum denn nicht? Und vor allem, wenn Okada jetzt wirklich vielleicht die Titel abnimmt, Okada kann auch die Titel dann, glaube ich, richtig gut machen.
Ja. So, dann kommt Chris Statlander raus. Das ist das vierte Match des Abends. Und ja, juhu, Riho ist wieder da. Und,
ach, hör mir doch auf. Ja.
So, und Chris Statlander macht das, was sie machen sollte. Und sie kriegt Pops. Das ist halt witzig. Also, das finde ich erstmal gut, weil sie nämlich Riho einfach klar auspowert. Und guck dir das hier mal an. Wie viel größer Chris Statlander ist, wie viel breiter ihre Beine sind. Es sieht das gesamte Match so aus, als wenn Chris Statlander ein 13-jähriges Mädchen zusammenhaut. Tut mir leid, aber es wirkt einfach lächerlich. So.
Ist komplett lächerlich. Da hilft es auch nicht, dass Riho so beweglich ist und irgendwie probiert, das alles glaubhaft darzustellen. Sorry, aber... Ja.
Und nee, Riho ist auch nicht geil im Selling, muss ich tatsächlich auch sagen. Ja. Die wird dann in den Bärhack genommen. Statlander overpowert sie regelmäßig und das fand ich auch gut. Sie hat sie dann hochgehoben und dann auf den Boden geschmissen und dann die AEW-Pose und dann gab es einen Backbreaker oder hier, warte, den Over-the-Knee-Breaker gegen Riho. Ja, und am Schluss gibt's dann, dann wollte Riho sie nochmal anrennen und es gibt eine harte Clothesline und Riho geht heftig zu Boden und das Publikum jubelt. Und dann gibt's einen Dragon-Suplex von Riho gegen Chris Statlander. Und dass das überhaupt funktioniert, ist halt schon...
Ich glaube, das ist physikalisch einfach nicht möglich. Und hier... Ja. Hier gab es eine fette Powerbomb und da habe ich eigentlich gehofft, 1, 2, 3, fertig. Das wäre eigentlich so gut gewesen.
Das wäre perfekt gewesen für Chris Statlander und das wäre großartig gewesen, aber nein, so macht man es natürlich nicht. Und dann kommt irgendwann Stokely, also Chris Statlander schmeißt dann nochmal Riho mit dem Release German Suplex weg und dann kommt Stokely halt wieder mit irgendeiner Kette und dann sagt sie, ja, nee, das will ich nicht und nimmt sie dann nochmal hoch und dann wird sie eingerollt und dadurch gewinnt dann Riho nach fast 10 Minuten, die sie nur aufs Maul bekommen hat. Sorry, das ist einfach zu much. Wenn ihr Riho gewinnen lassen wollt durch irgendeinen Überraschungssieg, dann macht ihr das bitte nach 5 Minuten und nicht, nachdem sie solche Powerbombs und Suplexes eingesteckt hat. Das ist einfach nur Quatsch. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn Chris Statlander sie hier weggepowerbombt hätte und gezeigt hätte, ja, ich bin es immer noch.
Aber nö, sie müssen natürlich Kennys Lieblingsspielzeug stark darstellen. Bis zu diesem Zeitpunkt, da habe ich ja dir geschickt, ey, die AEW ist richtig gut. Das war der erste Stinker des Abends. Das habe ich nicht gut gefunden. Das Match an sich war okay, aber der Ausgang war einfach... Hat
viel
nichts
zu lang.
Gebracht.
Weil, viel zu lang, es wirkt lächerlich. Ja. Die Leute reagieren auch langsam nicht mehr darauf, weil sie selber merken, dass es Quatsch ist. So, es ist einfach Quatsch, wenn so ein kleines, dünnes Mädchen da irgendwie eine trainierte Athletin wie Chris Statlander so durch den Ring dann irgendwie manövriert. Und dann, wie gesagt, das ist diese Underdog-Story, die sie mit zu vielen Leuten haben. Mit einem Cassidy, mit Riho, mit allen möglichen Leuten haben sie das immer wieder, die alle natürlich alles einstecken können. Das ist zu viel.
So ist es. Und Riho hat im Jahre 2024, wir sind im März, sie hatte bisher ein einziges Match, das war ihr zweites Match. Warum sollte man ihr überhaupt noch zujubeln? Chris Statlander ist fast in jeder Show vertreten. Warum gibt man ihr dann nicht den Sieg? Ich weiß es auch nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht will man ja Julia Hart gegen Riho starten oder so. Ich habe keine Ahnung. Du kannst vielleicht nochmal als Storyline aufschreiben, Chris Statlander / Stokely.
Ja, das habe ich noch vergessen. Ich habe nämlich Willow gegen Julia Hart aufgeschrieben, aufgrund dessen, was dann danach für eine Promo kam von Willow. Stokely, Statlander,
ich. Bastian schreibt hier, vielleicht sollte Chris mal zur WWE, da passt sie körperlich besser rein. Ja, das Witzige ist, sie war ja schon mal bei der WWE. Sie war ja als Job Girl dann da. Es gab, glaube ich, eine Smackdown-Ausgabe, wo sie noch gegen die, hat sie gegen die Bella Twins gejobbt oder so? Also auf jeden Fall irgendwie sowas war da, wo sie dann mit ihrer angeblichen, vermeintlichen Schwester angetreten war oder so. Ja, und Stokely und Chris kriegen sich dann nochmal in die Haare und Stokely sagt dann, Alter, warum nimmst du denn meine Hilfe nicht an? Und sie sagt dann, ja, weil ich die ja nicht brauche. Und dann sagt er ja offensichtlich ja schon. So. Könnte also ein Heel-Turn von Statlander werden. Und wenn sie Heel-Turnt und dann Riho kaputt macht, ist es in Ordnung.
Das wäre absolut in Ordnung.
Toni Storm ist dann Backstage mit Renee Paquette. Und die sagt ja, es wird nächste Woche die Tony Awards geben. Und außerdem hat Mariah es geschafft, sie hat ihr eigenes T-Shirt bekommen. Im Toni Storm Outfit.
Ja. Ich kriege, und da sagt doch Toni, ja, ich bekomme übrigens natürlich etwas davon ab, von den ganzen Gewinnen.
Wunderbar. So, und dann sind wir mit Stokely und Willow backstage und Hathaway spricht dann irgendwie darüber, dass Statlander ja verloren hat und sie wollte die Matches nach ihren Regeln gewinnen, aber ja, würde sie mal Hilfe annehmen, dann würden die meisten halt mehr klarkommen und bla. Und dann sagt irgendwie Willow Nightingale, die rollt halt mit den Augen und bla und sagt dann irgendwie an, ja, ich habe ja jetzt ein Match bei Big Business gegen Riho. Und dann sagt sie, ja, na klar kann ich Riho besiegen. Und sie sagt das so, als wenn Riho wirklich eine ernstzunehmende Gefahr für sie wäre. Ja, natürlich kann ich Riho besiegen. Klar kann ich das. Ich bin ja der Underdog in diesem... Was? So, sie hält ein Underdog-Promo auf Riho?
Willow, jetzt nicht böse gemeint, dein rechter Oberschenkel wiegt mehr als Riho nass.
Weißt du, weißt du, ey, wenn Willow den Pounce gegen Riho zeigt, ne, dann fliegt Riho zur Rampe.
Alter, die ist weg.
Ja.
Die ist ganz einfach weg dann. Meine Güte, echt.
So, sollte Toni während den Matches in Schwarz-Weiß gezeigt werden? Nein. Es nervt auch beim Fiend immer ab, alles in Rot zu halten oder sonst irgendwie was. Ich will die Matches richtig sehen können und nicht in Schwarz-Weiß oder irgendeinem Gimmick-Quatsch.
Ja. Entrance ist uns so absolut okay. Aber den Rest brauche ich nicht.
Dann kommen wir. Ja, die war okay. Also Darby hat halt heult fast, weil Sting jetzt nicht mehr da ist und bla. Und ich, vor 5 Jahren war ich fast obdachlos und jetzt bin ich halt hier und hast du nicht gesehen. So. Und dann werde ich demnächst den Mount Everest besteigen, aber als meine letzte Amtshandlung werde ich noch gegen Jay White antreten. Und Tony, seien wir ehrlich, ich kann doch nicht das Icon Sting irgendwie ersetzen und deswegen lege ich jetzt natürlich die Tag Team Belts nieder. Das wussten wir ja schon vorher, weil das Turnier ja schon vorher angekündigt war. Also wäre es ja eigentlich sogar noch sinnvoller gewesen, wenn Darby die Sache jetzt erst gemacht hätte und danach hätte man ein Turnier angekündigt. Aber ja, gut, lassen wir den Ablauf mal. Dann kommt Jay White raus und hält eine Heel-Promo.
Was für eine, Alter!
Oh, und er hält eine Face-Promo beim Pay-Per-View und jetzt hält er wieder eine Heel-Promo. Aber die Bang Bang Scissor Gang sind doch Faces. Was soll denn der Quatsch jetzt? Man hat sie doch gerade erst als Faces aufgebaut. Warum muss jetzt ein Jay White gegen Darby eine Heel-Promo halten?
Weil Jay White einfach besser Heel kann als Face, wie ich finde. Und ich bin auch dafür, auch wenn es zu schnell wäre, ich bin dafür, dass sie den Bang Bang Club wieder Heel gehen lassen. Also ganz ehrlich, ich fand die Promo hier von Jay White gut, dieses Mockierende und dieses, ja, gib doch mal was für Darby, ja, gib doch mal was für Sting, bla 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 und so weiter. Ich mag Jay White lieber als den Kotzbrocken, als in der Undercard von Rampage herumzudümpeln, wie er 12-Man-Tag-Matches mit die Acclaimed gegen irgendwelche Fallobstjockel macht.
Ja. Und dann sagt eben Jay White dann auch, ja, ist schon wunderbar, ne, dass du Sting mit in seinem Retirement-Match helfen willst und dann knallst du durch eine Glasplatte und bist out of action und Sting darf die ganze Arbeit alleine machen. Wow, also wenn das jemand aus meinem Team machen würde, dann wäre ich ja richtig dankbar. Das fand ich wiederum ganz gut. So, ist immer blöd, wenn er hier recht hat. So, und dann sagt er halt auch, ja, ich habe die Schnauze voll davon, so, ne, du hast vielleicht überall auf der Welt deine Titel gewonnen, aber I don't believe the hype, so, weil was hast du hier schon gewonnen, so, du hast mit einer Pappfigur rumgespielt. Und dann habe ich halt auch gedacht, ja, okay, so, ist in Ordnung, ja, und dann sagt er eben, ja, sagt er irgendwie, ja, wir kommen da nochmal irgendwie zusammen und dann flüstert ihm irgendwas ins Ohr und Jay White mumbelt irgendwas. Ich habe versucht, es zu verstehen. Ich habe es aber nicht verstanden. Ich konnte es leider nicht verstehen, was er gesagt hat. Sagt er irgendwie so, ja, was, hä? Dann will Jay White gerade irgendwas zu ihm sagen, dann hält Darby ihm die Baseballkeule hin und die Guns ziehen dann Jay White wieder zurück. Das hätte alles Sinn gemacht, wenn die Guns und Jay White also immer noch der Heel Gun Club gewesen wären. Aber da man sie jetzt die letzten 4 Wochen komplett als Faces mit der Acclaim dargestellt hat, bringt das halt so nichts.
Ich habe trotzdem mal Darby gegen Jay White als potenzielle Fehde aufgeschrieben.
Nö, das kannst du weglassen. Darby geht danach ja aus der Liga raus erstmal.
Ah ja, genau, der ist ja dann am Everest.
Ja, die kannst du also in Klammern setzen. Ich glaube nicht, dass da dann irgendwie was kommt. Und ja, Darby geht ja schon davon aus, dass er den Mount Everest nicht überlebt. Weil es ja tatsächlich einige Leute nicht überlebt haben, den Mount Everest zu erklimmen.
Viele sogar.
Ja, deswegen, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er da, also man muss es halt abbrechen, wenn man es abbrechen kann.
Ja.
So, dann sehen wir das House of Black, beziehungsweise, nee, noch nicht. Wir sehen erstmal, ja.
Julia Hart und
Sky Blue. Na,
Sky Blue, ja.
Genau. Und Julia hält dann eine kurze Promo und als sie so mit dem Finger zeigt, war es halt albern. Tut mir leid, aber das hätte sie einfach lassen sollen.
Ja.
Vorher war es okay mit dem, was sie dann da
irgendwie hat. Anzeige gegen Willow, ja.
Genau, ich mache dich alle Willow fertig. Dann gibt es einen Werbebreak und dann ist plötzlich das gesamte House of Black da und die sprechen dann nochmal über Mark Briscoe und Brody King. Ja, da hat man gemerkt, dass Brody die Promo auswendig gelernt hat. Das war anstrengend, weil er es einfach so ja, paraphrasiert, dann kam eben Malakai nochmal mit dem Geschwollenen, ne, sagt dann eben auch so, Mark, du wirst natürlich den Schmerz fühlen und jetzt ist halt die Frage, müssen wir nur ein oder drei Gräber ausheben?
Ja, gut. Und Julia Hart hat dann nur noch and it burns, burns, burns.
The ring of fire.
Das war gut.
Das war okay. Und dann geht sie weg und dann steht mal.
Alter!
Gut, ne?
Ja, ja, das Richtige. Das House of Black hat hier gerade wirklich. Das ist vielleicht ist auch für mich Guilty Pleasure. Ich liebe das House of Black. Und dann steht hier Mark Briscoe.
Und ist
sau. Das kann ich überhaupt nicht angehen hier. Ich werde es hier fertig machen. Von mir ist 1-3.
Also in einem aber ja. Man muss sagen, er bleibt in seinem Redneck-Gimmick.
Ja, das auf jeden Fall.
Und das ist in Ordnung. Und dann sagt er halt, ich kämpfe auch 1-3 gegen euch. So, ich weiß, was das heißt irgendwie. Und dann kommt Jay Lethal von der Seite.
Das macht Sinn.
Ja, das macht Sinn. Und sagte, ich hätte dir schon länger helfen sollen und ich tue das jetzt einfach und bla. Und dann sagt er, ja, aber du lässt den Jarrett-Spinner außen vor. Und dann sagt er, ja, ich weiß, du hast keine hohe Meinung von Jeff Jarrett und so, aber ganz ehrlich, das ist einer der durchtriebensten Wichser in diesem Business. Wäre das nicht ganz gut, wenn wir ihn auf unserer Seite hätten beim Match gegen House of Black? Kümmer, weißt du, du musst nicht Jeff Jarrett vertrauen, vertrau einfach mir.
Ja.
So.
Kann man doch machen.
Ja.
Und hier habe ich Briscoe versus House of Black.
Ja.
Und in Klammern im Briscoe, White und Jarrett halt.
Ja. So, und dann kommt Will Ospreay gegen Kyle Fletcher. Es geht nicht um den Titel von Kyle, also den, ich glaube, Ring of Honor Television Title.
Ja.
Ja, und es ist ein Huha-Match. Es ist in Ordnung, die Crowd ist aber drin, sie finden das alles toll. Es gibt mehrere Suplexes und so weiter und so fort. Es gibt irgendwann den Chop-Austausch, bei dem Will Ospreay Kyle Fletcher ganz gut darstellen lässt. Es gibt ein DDT, es gibt einen Driver und dann gibt es auch noch eine Last Ride Powerbomb, Sit-Out Powerbomb. Die sah auch ziemlich gut aus. Super Poison Runner vom Top Rope. Ich mag den Poison Runner trotz alledem immer noch nicht. Ja, nochmal den Spanish Fly, der auch diesmal wieder gut aussah. Es gab den Oscar. Und dann am Schluss, den Schluss habe ich wieder nicht verstanden. Kyle Fletcher sitzt da, ja, komm, gib's mir. Und dann gibt es das Hidden Blade und das Hidden Blade sieht auch wieder scheiße aus. Also er hat doch den Stormbreaker. Warum macht er denn
Ja.
den nicht als Finisher? Er sieht doch viel besser aus als das Hidden Blade. Naja, und dann pinnt er Kyle Fletcher und er gewinnt und dann sagt er ihm, ja, das ist richtig gut hier, ne, bla. Und dann kommt das Foreshadowing. Bryan Danielson kommt raus und hat ja gesagt, ja, ich trete gegen alle wichtigen Superstars an und dann grinst er ihn nur so an und ja, das ist es dann. Bryan
Ja.
Danielson gegen Ospreay wahrscheinlich noch eine Storyline, die wir dann bis zum nächsten Pay-Per-View sehen werden, mit wahrscheinlich auch einem ganz gut geführten Match.
Auf das habe ich richtig Bock. Und ich fasse nur kurz noch schnell zusammen. Wir haben hier also potenziell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Storylines und die Elite und Cassidy und Barretta sind im Tag Team Tournament. Ich bin gespannt, wie viele sie jetzt weiterführen werden bei Rampage und bei Collision.
Absolut.
Mann, war das lang heute.
Das war lang heute. Und jetzt gibt es noch eine Battle Royale. Und
Ja.
dann geht's rund für heute. Jetzt
Dann
ist
geht's in
auch
die Falle.
kurz vor 23 Uhr. Danke an alle, die so lange mit dran geblieben sind. Das ist
Ja.
natürlich wunderbar. Und wer an der Battle Royale jetzt teilnehmen möchte, der schreibt jetzt bitte in den Chat. Dann taucht der oder diejenige natürlich hier im Ring auf und nimmt noch teil. Und der Mattis wird das natürlich
Da
mit.
bin ich wieder
Oh,
Schriftführer.
sogar Pappy the Dog ist heute mit dabei hier.
Jawohl.
Jetzt geht's rund. So,
Jetzt
guck mal.
kommen sie wieder alle raus. Jetzt kommen sie
Ja,
wieder
sind ja
alle
alle
raus.
wieder da. Der Bully ist mit da, Spaster O'Neill, Dwayne Gill, Mike
Ja,
Dellawood,
Major
Major
Beecher.
Yates.
Die letzten drei waren übrigens Franz Muck hat letztes Mal gewonnen, davor Muck halt Killitsch und davor ich. Da habe ich heute wieder einige am Start hier. Das ist richtig voll der Ring.
Ja. Jetzt geht's hier mal richtig rund.
Ich komme weiter mit dem geilen Flugzeug. Brr.
So, jetzt gibt es noch eine Battle Royale und dann.
Und da gibt's was
Ah,
zu hauen.
wunderbar. Pappy the Dog schreibt ja auch, ich war garantiert nicht zum letzten Mal dabei. Das finde ich wunderbar. Ich
Sehr
hoffe,
schön.
du hast den Abo-Button gedrückt, wie die meisten anderen auch. Und dann wunderbar. Es ist immer
Oh.
super, mehr Leute dabei zu haben. So,
Ja,
jetzt
da
geh mal
geht's,
weg
jetzt geht
hier.
nur noch
Raus mit dir,
kurz rein.
Luger, du Flasche. Was
Ah,
bist
ja.
du denn, der Fake Undertaker? Der
Und der
dich.
Bau. Jawohl, ich hau dich aufs Maul und raus mit dir.
Weg
Und
mit dir,
der Bau.
der Undertaker. Dau.
Ah. Oh, uiuiui. Wo kommt das
Mukai
nächste Lied
Killage
her?
hier. Dau.
Und Rupp, ja,
Oh, jetzt ist Killage auch draußen. Peng.
Es ist ja, jetzt kommt.
Ah,
Oh,
Medi
je.
Back. So,
Oh, das sieht cool
Luger!
aus.
Dreh dich um, Taker! Dreh dich um, Taker! Dreh dich um, Taker! Und
Nein!
Dau! Yeah! Es gibt nur einen Champion, die größte Battle Royale aller Zeiten. Und wer gewinnt sie? Natürlich euer Champion. Wunderbar, das ist ja großartig. Woohoo!
Ich möchte
I
nur
love
anmerken,
it.
das war das erste Mal, dass du in der Geschichte des Champion Talks eine Battle Royale gewonnen
Nein, das
hast.
stimmt nicht. Das ist das zweite
Nicht?
Mal.
Ah, okay, gut.
Ja, das ist nicht richtig. Eine habe ich tatsächlich schon mal gewonnen. Das war aber eine relativ kleine sogar. Ich glaube nur 5 Stück oder so. Das war jetzt eine große. Das war jetzt die
Die war
zweite
richtig
Battle Royale, die ich
cool,
gewonnen habe. Also ich habe tatsächlich noch nicht so häufig gewonnen bei der Nummer. Aber dass ich natürlich die gewonnen habe, finde ich richtig gut.
ja.
You don't have it anymore, Austin. So. Also, vielen Dank. Ja, Bastian schreibt hier. Danke für den Stream, Jungs. Ja, sehr gerne. Und guck mal hier. Wir haben hier schon die Story. Genieße es, solange du noch kannst. Schreib mal die Story auf. Geilor gegen Jill Valentine.
Ja, Jill Valentine ist auch mit mir in der Storyline. Jetzt haben wir eine Dreier-Storyline. Da gibt es irgendwann einen Triple-Threat.
Wunderbar. So, also wunderbar. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ne? Wie gesagt, wenn ihr es erst on demand guckt, hinterlasst natürlich auch gerne einen Kommentar. Das hilft natürlich auch immer für den Algorithmus und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann wieder nächsten Dienstag. Am Wochenende gibt es, weiß ich noch nicht genau, der Jens war krank. Die ganze Woche über konnte er auch nicht gut talken. Deswegen müssen wir gucken, ob er die News am Wochenende machen kann. Aber ansonsten sehen wir uns natürlich nächsten Dienstag wieder. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Pause von AEW, eventuell sogar 3 Wochen am Stück, weil wir einfach uns mal auch ein bisschen ja, mäßigen müssen. Vielleicht sehen wir uns in 2 Wochen dann auch zu AEW wieder, aber vielleicht auch erst in 4 Wochen zu AEW, weil wie gesagt, den nächsten Donnerstag und den übernächsten Donnerstag bin ich wahrscheinlich nicht da und dann wird das einfach so sein. Aber WWE werden wir natürlich weiterhin offen halten. In 3 Wochen bin ich, wie gesagt, auch nicht da und da werden wir die WWE dann nachholen auf einem Samstag, aber das wird auf unseren Social-Media-Kanälen angekündigt, also Instagram, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr natürlich alles hier unten in den Kommentaren auch sehen. Wer es noch nicht abonniert hat, kann das natürlich tun. Und ihr könnt natürlich auch auf unsere Webseite gucken, championtalk.tv. So, da hält der Thorsten immer alles aktuell. Und auf Spotify könnt ihr uns auch als MP3 runterladen. Bei iTunes gibt es immer noch so ein paar Probleme. Da müssen wir einfach mal gucken, irgendwie, So, müssen wir gucken, wie das dann weiterhin läuft. Vielen Dank. Wie viele Leute waren jetzt in der Spitze da, Mattis?
In der Spitze waren, glaube ich, so um die 31 Leute da.
Wunderbar. Das ist großartig. Genauso soll es sein für unseren kleinen Kanal. Vielen Dank an alle. Der Mattis und ich verabschieden uns mit einem Tschüss bis dann.